Okay.
Allah, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ketabah Ardas Session. Wir hatten letztes Mal den Abschnitt 152 zum Gegenstand unserer gemeinsamen Betrachtung gemacht und setzen heute fort mit Absatz 153, ja. Und ich denke tatsächlich, dass wir in dem Zusammenhang sogar auch 154 auch noch mitlesen können. Ich will nur vorwegnehmen, letztes Mal noch hatten wir auch ein bisschen über diese Aspekte der Ästhetik und der Makellosigkeit gesprochen, die seine Heiligkeit Baha'u'llah nochmal für die äußere und die innere Wirklichkeit des Menschen hervorhebt, zum Beispiel mit dem Aspekt, dass man sich, also dass man sozusagen die Möbel alle 19 Jahre ändert, wo es der eher tatsächlich um das Konzept dahinter geht, nämlich die Ästhetik und die Verfeinerung, die Veredelung nochmal hervorzuheben. Und dann nahtlos daran knüpfte der Abschnitt an, wo es darum ging, dass man sich halt eben auch tatsächlich dann waschen soll. Und die stehen ja diese Aspekte sowieso im größeren Kontext von dem Veredelungskonzept, der Ästhetik, der Schönheit, die im Kitabach das sehr stark akzentuiert wird an verschiedenen Stellen. Und in diesem Zusammenhang, ich wollte das nochmal ins Bewusstsein der Freunde rufen, stehen dann auch tatsächlich die Abschnitte 153 und 154, ja. Und vielleicht liest die einer der Freunde vor und dann heben wir hervor, inwiefern die im Zusammenhang stehen mit den Abschnitten davor, die wir letzte Woche, vor 2 Wochen gehört haben.
153. Wird jemand auf euch zornig, so begegnet ihm mit Milde. Und schilt euch jemand, so scheltet nicht zurück, sondern überlasst ihn sich selbst und setzt euer Vertrauen auf Gott, den allmächtigen Rächer, den Herrn der Gerechtigkeit und der Macht. 154. Der Gebrauch von Kanzeln ist euch verboten. Wer euch die Verse seines Herrn vortragen will, der sitze auf einem Stuhl auf erhöhtem Platz und gedenke Gottes, seines Herrn und des Herrn der ganzen Menschheit. Es ist Gott gefällig, dass ihr um der Liebe willen, die ihr für ihn und die Manifestation seiner herrlichen, strahlenden Sache hegt, und zum Zeichen der Ehrfurcht auf Stühlen und Bänken sitzt.
Die Erläuterungen zu 154.
Auf welcher Seite ist das?
Hinten im Buch 277.
Das ist 268.
Ja, genau. Der Gebrauch von Kanzeln.
Na, das habe ich nicht gefunden. Bei mir ist das auf einer anderen Seite.
Okay.
Vielleicht kann wer anderen lesen, ich finde es dazwischen.
Ich kann es lesen, Karel.
Okay.
Ja, bitte.
Der Gebrauch von Kanzeln ist euch verboten. Wer euch die Verse seines Herrn vortragen will, der sitze auf einem Stuhl auf erhöhtem Platz. Diese Vorschrift findet sich schon im persischen Bajan. Der Bab verbot den Gebrauch von Kanzeln für Ansprachen und für Lesungen des heiligen Textes. Stattdessen solle man für den Sprecher einen Stuhl auf ein Podium stellen, so dass alle das Wort Gottes deutlich vernehmen können. In Kommentaren zu diesem Gesetz machten Abdu'l-Bahá und Schori Effendi klar, dass im Mashr al-Asghar, wo Predigten verboten sind und nur die Verse der heiligen Schriften gelesen werden, der Sprecher stehen oder sitzen kann. Und dass, so es zum besseren Verstehen erforderlich sein sollte, man eine niedrige, bewegliche Plattform verwenden könne, dass aber eine Kanzel nicht erlaubt sei. Bei Versammlungen außerhalb des Mashr al-Asghar kann der Rezitierende oder Sprecher ebenfalls sitzen, stehen oder ein Podium benutzen. In einem Brief, in dem er abermals auf das Kanzelverbot eingeht, betont Abdu'l-Bahá, die Bahá'í sollten Ansprachen im Geiste tiefster Demut und Selbstverleugnung halten. Ja, vielen Dank, geschätzte Freunde. Also, man muss mal vorwegnehmen, wir haben ja mal so einen roten Faden
besprochen, inwiefern die Absätze des Ketabach das zu klassifizieren und zu kategorisieren sind. Nicht zuletzt, glaube ich, Emmert war immer ein großer Fan von diesen Sessions, wenn ich das so behaupten darf. Aber wir haben jetzt in einige Zeit schon nicht mal darüber gesprochen. Aber hier an dieser Stelle erscheint es meiner Meinung nach notwendig. Vielleicht können wir das für die anderen Verse dann, die vor ungefähr Jahr 149 kamen, nochmal bei anderer Gelegenheit noch irgendwie so reinrücken. Aber jetzt in diesem Zusammenhang, seitdem wir also 149 lesen, und ich nehme das auch vorweg, vorher die Absätze, die noch bis 160 kommen, die alle legen eben verschiedene Aspekte der Veredelung und der Vortrefflichkeit der Seele dar. Sowie also auch Bedingungen für die Vereinigung der Menschheit, die im tieferen Sinn mit dem Grundprinzip der universellen Ausgießung der Namen und Eigenschaften Gottes und eben auch mit der Abschaffung des Schwertes zusammenhängen, was ja zwei Aspekte sind von den vier Prinzipien, die im Zusammenhang mit den Garten Reswan, mit der Garten Reswan-Verkündigung ja, dargelegt worden sind. Um das nachzuvollziehen, viele Freunde sind jetzt auch dann irgendwann im Laufe der Vertiefungen dazugekommen, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Der gesamte Ketabach das lässt sich durch die vier Prinzipien, wir kennen immer nur drei, aber durch die vier Prinzipien, sage ich nochmal betont, die mit dem Garten, mit der Verkündigung im Garten Reswan zusammenhängen, eben zusammenfassen. Es gibt, also der Ketabach, das hat eine eigene Logik, hat einen roten Faden. Und wir haben immer mal versucht, 20 Absätze oder mal 10 Absätze in diese Sinnlogik, wie der Ketabach das aufeinander aufbaut, zusammenzupacken. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Hierfür, an dieser Stelle ist es notwendig, damit wir verstehen, warum einmal ein Absatz kommt, dass man sich waschen soll und wie und dann auf einmal ein Absatz, wo es halt um so Moral philosophische Fragen geht eben und dann halt eben später dann nochmal dann um diese Geschichte mit der Kanzel. Inwiefern steht das alles im Zusammenhang? So, also die drei Aussagen im Garten Reson waren ja, dass keine Manifestation vor 1000 Jahren kommt, was ergo damit einhergeht, das ist eine Wiederholung, wir haben das häufiger schon besprochen, dass im Endeffekt alles, was bisher die Menschen erwartet haben, nunmehr Wirklichkeit geworden ist. Die Ära der passiven Antizipation ist abgeschafft und die Zeit des aktiven Gestaltens ist nunmehr mit dem Kommen Baha'u'llahs angebrochen. Nichts Messianisches wird mindestens 1000 Jahren wird nichts spektakulär überirdisch Messianisches mehr passieren. Jetzt ist die Zeit des Verwirklichens. Jetzt ist die Zeit, das Potenzial von Geistigkeit aus der Vergangenheit, was so energiegleich angestaut wurde durch die früheren Religionen, in die Aktualisierung zu führen, also in die Wirklichkeit zu tragen. Dann gab es das Prinzip die Abschaffung des Schwertes, was ein Postulat ist für die Einheit der Menschheit und alles, was bisher die Ursache für die Trennung zwischen Menschen war, nunmehr als aufgehoben gilt und damit der Plan Gottes verwirklicht wird, der seit jeher immer gewesen ist, die Einheit der Menschheit zu realisieren. Und die Einheit ging durch verschiedene Epochen, durch verschiedene Aspekte, soziale Prinzipien, die dann eben in der Einheit der Menschheit münden. Einheit. Familienstämme, wie es dann in der Tora am Anfang geschildert wird, dass die ganze Prophetie nur eine Familienangelegenheit ist, geht schon los mit Kain und Abel, dann später mit den Brüdern von Josef, ist immer eine Familiensache. Dann mit Moses wird das eine Stammesgeschichte, mit Jesus wird der Glaube für alle Menschen geöffnet, nicht nur mehr für die Juden, sondern auch die Römer, die eigentlich die Unterdrücker waren, werden nun adressiert, andere Stämme werden adressiert, nun mal wird Religion aus der Exklusivität rausgeholt, ist eine Einheit im Glauben, in der Überzeugung. Mit Mohammed mündet das in der Einheit in der Nation und dann nunmehr ist also die Einheit der Menschheit das Ziel. Hat alles mit dem Prinzip der Abschaffung des Schwertes zu tun. Und dann gibt es das Prinzip, dass eben alles in das Meer der Reinigung getaucht wurde. An anderer Stelle sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass die Namen und Eigenschaften Gottes über alles ergossen wurden, als er im Garten Reswan seine Sendung verkündete. Dann gibt es noch ein viertes Statement, das ist nicht im Garten Reswan passiert, aber Baha'u'llah sagte später in einem Tablett 1882, dass diese Aussage die vierte Aussage sei, die mit seiner Verkündigung im Garten Reswan und mit den drei anderen Aussagen in Übereinstimmung steht. Und es wird auch beschrieben als die Mutteraussage seiner gesamten Sendung. Und zwar, dass nunmehr jeder, der in seiner Gegenwart genannt wird, es muss nicht eine physische Gegenwart sein, sondern jeder, wenn man sich Baha'u'llah zuwendet und einer Person denkt oder eine Person erwähnt, jeder, dessen Name Erwähnung findet in der Gegenwart Baha'u'llahs, wird dementsprechend zum Empfänger eines göttlichen Tabletts auserwählt, designiert. Und das ist ein absoluter Wendepunkt in der Historie der Menschheit, in der Offenbarungsgeschichte. Es ist ein Paradigmenwechsel, ja, weil nunmehr wird der Adressat des Wortes Gottes nicht mehr die Manifestation, wird nicht mehr die Manifestation als solche auserkoren, sondern der Protagonist von der Empfängnis des Wortes Gottes ist nunmehr der Mensch. Und das ist sehr wichtig, hat viele Schlussfolgerungen geistiger Art für uns Und viele, viele andere Aspekte, die einfach für die Größe dieses Tageszeugnisses ablegen. Gott nun selbst ist erschienen und dementsprechend ist auch die Beziehung zwischen Gott und Mensch nicht mehr er ist Gott, sondern durch den Ausspruch Ich bin Gott symbolisiert sozusagen Gott ist selber erschienen und braucht keine Mittler mehr in Form eines Propheten, sondern nunmehr werden die Menschen selbst zur Stufe der Prophetie erhoben, weil Prophet im Endeffekt jemand ist, der das Wort Gottes empfängt und das Wort Gottes in die Schöpfung trägt. Und das ist nunmehr nicht die Aufgabe von Mohammed als einem Mensch, der sagt, ich bin nur ein Mensch wie ihr, dieser Ana Bashar Meslekom-Vers, oder Jesus, der sagt, ich bin der Sohn Gottes, Vater kommt in Zukunft. Nein, Vater ist erschienen und alle Menschen werden zum Sohn erhoben. Deswegen die verborgenen Worte mit dieser Betitelung, Sohn des Menschen und so weiter. Und nunmehr ist jetzt also der einzelne Mensch, der Gesandte Baha'u'llahs, der Gesandte Gottes in dem Sinne von, dass wir von Baha'u'llah mit einer Mission betraut sind, eben das lebensspendende Wort, die Energie des Lebens in die Schöpfung zu tragen. Unter anderem durch Pionierarbeit, Lehrarbeit, durch das Beispiel, durch das Vorbild, durch das Baha'i-Sein und auch alles andere, was damit einhergeht. Ja? So, das ist jetzt ein kurzer Abriss, weil die Freunde erinnern sich, Gabi und Emmert werden sich erinnern, wir haben, weil die waren ja schon immer dabei, wir haben das schon extensiv schon besprochen. Reinhard erinnert sich auch mit Sicherheit. Aber hier nochmal ein kurzer ein Querschnitt für die Freunde, die das vielleicht vorher nicht mal gehört haben, wie wir das irgendwie, wie wir den Kitab das kategorisiert haben. Aber Baha'u'llah selber legt dar, dass der Kitab das hermeneutisch mit diesen vier Prinzipien, die mit seiner Verkündigung einhergehen, zu klassifizieren ist. Und immer sind Verse so im Kitab das mal so in diese Kategorien einzuordnen. Immer so ein Cluster an Versen fällt unter eine dieser vier Grundaussagen seiner Sendung. Ja? Das müssten wir jetzt natürlich viel ausführlicher jetzt nochmal besprechen, aber an dieser Stelle habe ich das eben dabei belassen. Also vielleicht kann man noch ein anderes Beispiel hinzuziehen, das vielleicht für die anderen Freunde auch neuartig sein könnte in diesem Zusammenhang, weil das Thema selbst hatten wir ja schon mal besprochen, aber hier dienlich für unsere Ausführung der größte Name. Das Sinnbild vom größten Namen nicht von Meshkin Re'alam entworfen, sondern das, was Abdu'l-Bahá entworfen hat mit den drei Linien und der Senkrechten, symbolisiert das auch. Die Einheit Gottes, die Einheit der Offenbarer, die Einheit der Menschheit, es geht einher mit den drei Grundaussagen von der Abschaffung des Schwertes, dafür legt die Einheit der Menschheit Zeugnis ab, also die Sphäre der Schöpfung, die unterste Linie. Und dann eben das Prinzip, dass eben alles in das Meer der Reinigung getaucht wurde, das ist natürlich die oberste Linie, das hat was mit der Verbindung zu dem Göttlichen zu tun. Und der Omnipräsenz Gottes in der Welt der Wirklichkeit. Und dann eben die mittlere Linie, die geht damit einher, dass keine Manifestation vor 1000 Jahren kommt, im Sinne von, dass eben alles, was nunmehr prophezeit worden war, in der Historizität der aufeinanderfolgenden Offenbarungen mit Bab und Baha'u'llah, die beiden Sterne sind, auch in dieser mittleren Linie eben Erfüllung fand. Und diese drei Prinzipien, die stehen auch für das Prinzip im Arabischen, nämlich, wenn wir sagen, neue Weltordnung, dann sind es tatsächlich auch drei Begriffe, ja, Nazme, Novine, Badi, ja, die Badi ist die Neuartigkeit, Nazm ist die Ordnung und dementsprechend gehen diese drei Aspekte eben auch mit diesen drei Ebenen des größten Namens einher, Entschuldigung, Nazme, Badi, Jahan zum Beispiel ist es, oder Alam, ja, das heißt, Alam ist die Welt und das ist dann sozusagen die untere Linie, das Neuartige ist die mittlere Linie. Und eben die Ordnung, die kommt eben von dem Urheber der Ordnung, ist die obere Linie. So, das geht also damit einher. Die Senkrechte, interessanterweise, die ja, wenn wir vereinfacht sagen, eigentlich aussagt, dass Gott in einem ewigen Bund zum Schöpfung verbunden ist und sozusagen das Göttliche sich immer durch die Manifestation in der Welt der Schöpfung offenbart. Diese Senkrechte steht eigentlich für dieses vierte Prinzip, dass jeder, der in der Gegenwart Baha'u'llahs genannt wird, nunmehr zum Empfänger des Wortes Gottes designiert ist. Warum? Weil diese mittlere Linie, die ja sozusagen den Bund oder das Verhältnis ja klarstellt zwischen Gott und der Schöpfung durch die Manifestation, diese senkrechte Linie besagt also, dass nämlich durch Baha'u'llah Gott selbst in der Welt des Seins offenbar geworden ist und nunmehr die Welt der Schöpfung an dem, was die oberen Linien, die Linien drüber sind, Anteil nimmt, ja, Anteil gewinnt. Und wie? Durch eben die Wahrnehmung des die Empfängnis des Wortes Gottes, dass nämlich der Sprecher des Wortes Gottes als Manifestation nunmehr mit dem Ausspruch Ich bin Gott selbst als personifizierte Gottheit der Schöpfung als Adressat darlegt. Die Schöpfung wird dementsprechend zum Rang des Empfängers des Wortes Gottes erhoben und damit zur Stufe des Propheten. Ja? Und nun, wo wir das alles mal in etwa nochmal zusammengefasst haben, kommen wir tatsächlich jetzt zu dem, worum es jetzt heute eigentlich gehen soll. Die Absätze 149 und 160, wie ich schon vorweggenommen habe, legen eben verschiedene Aspekte der Vortrefflichkeit der Seele dar. Aber womit steht das im Zusammenhang? Zumal mit der Vereinigung der Menschheit, die im tieferen Sinn dann eben mit dem Grundprinzip der universalen Ausgießung der Namen und Eigenschaften Gottes einhergeht, sowie mit dem Aspekt der Abschaffung des Schwertes, aber auch mit dem Konzept, dass keine Manifestation vor 1000 Jahren kommt. Wir können anstatt keine Manifestation vor 1000 Jahren einfach sagen, der Bund, ja, der Bund in der Historizität, wie Gott sich eben den Menschen offenbart. Alle diese drei Aspekte stecken nun in diesen 10, 11 Absätzen. Ja, und ich sage das alles, weil wir beim letzten Mal vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, warum so jetzt so etwas wie Möbel zu wechseln alle 19 Jahre oder sich die Füße zu waschen, inwiefern das eine Bedeutsamkeit hat im Ketabach, das, ja? So, seine Heiligkeit Baha'u'llah verpflichtet dementsprechend seine Anhänger, und damit ging es ja los sozusagen, täglich seine Schriften zu lesen und macht die Treue zum Bund Gottes von diesem Gebot des täglichen Lesens abhängig. Darüber hatten wir schon gesprochen. Das Lesen und Studieren seiner Worte ist also dementsprechend eine heilige Pflicht für jeden Gläubigen, die aufrichtig, voller Freude und mit äußerlicher sowie innerer Reinheit erfüllt sein muss. Das bedeutet also dementsprechend, ja, wie Baha'u'llah ja sagt, es ist auch mehr wert, als ein Vers, also im Geiste der Freude zu lesen, als eben alle Bücher Gottes eben mühselig zu studieren. So, es geht also um die Haltung dabei. Und Baha'u'llah lehnt auch die rituelle Praktik zum Gedenken Gottes, wie sie bei den Sufis gängig war, ab, betont damit, dass der Gebetszustand nicht an Formen gebunden ist, sondern ein Zustand im Herzen und Geist bildet, und legt dementsprechend dann in dem nächsten Vers auch noch den Eltern die Verantwortung auf, den Kindern im frühesten Alter das klangvolle Rezitieren der Worte Gottes im Masjidul Askar zu lehren. Also wir sehen schon diese beiden Aspekte, tägliche Lesen, später dann die Erziehung der Kinder, dass sie eben Interesse an Geistlichkeit haben. Das hängt hier also nahtlos miteinander zusammen. Im Sinne der Feinheit, Sauberkeit und der Anziehung zur Schönheit. Ich hoffe, ihr blättert jetzt ab 149 jetzt einfach mit, um zu sehen, was wir alles schon bisher in den letzten Wochen mal studiert haben. Also im Sinne der Feinheit, Sauberkeit, der Anziehung zur Schönheit sollen auch alle 19 Jahre dann die Möbel gewechselt werden, da Gott allezeit wünsche, die Gläubigen im paradiesischen Zustand höchster Reinheit zu sehen. Ein geistiger Zustand, wofür eben Wohnung und Kleidung ein materieller Ausdruck sind, ja. Es geht also gar nicht nur darum, dass wir einfach nur ästhetisch aussehen, dass alles um uns herum ästhetisch wirkt, sondern es geht mit der Verantwortung gegenüber der Größe dieses Tages einher. Die Größe eben, die darin liegt, dass Gott erschienen ist, wofür das Prinzip im Garten Rezon Zeugnis ablegt, dass nunmehr die Namen und Eigenschaften Gottes auf alles Erschaffene ergossen worden sind. Und damit meint er Baha'u'llah, dass Gott nun omnipräsent ist. Also wenn alle Eigenschaften Gottes überall sind, dann ist also das Göttliche omnipräsent. Und du sollst leben, als ob du stetig in der Gegenwart Gottes bist. Diese Verantwortung ist so groß, moralisch betrachtet, dass wir alle daran zerbrechen, wenn wir unser bisheriges Leben vielleicht evaluieren würden. Aber darum geht es. Das ist der Maßstab für das Leben eines Baha'i. Und das unterscheidet auch das Leben eines Baha'i grundsätzlich von dem von den anderen Anhängern der Konfessionen. Also, weil hier ganz klar der Anspruch Baha'u'llahs ist, du sollst leben, als ob du in der Gegenwart Gottes bist. Ja? Deshalb werden auch abscheuliche Gewohnheiten und Charakterzüge wie Unreinlichkeit, Wut und Zorn, wo ja jetzt dann dieser Absatz passt, den wir heute gelesen haben, die werden alle verworfen, weil sie eben der inneren Ästhetik, die ja einhergeht mit dem Prinzip, du bist in der Gegenwart Gottes, nicht mehr kohärent sind. Ja? Und auch die Benutzung von Kanzeln wird verboten, die den Einzelnen über den Rest der Gemeinde erhöhen würde. Weil genauso wie das Füße waschen, etwas mit Reinheit zu tun hat und Ästhetik. Die Möbel wechseln, was mit Ästhetik zu tun hat, ist der Aspekt, da hat auch das mit der Kanzel mit Reinheit zu tun. Weil wenn es dir also um Gott geht und um die Wahrheit, dann hast du dich nicht über andere zu erhöhen. Dann hast du dich nicht deines Wissens und deines Ranges zu rühmen, weil wir alle sozusagen mit der Ausgießung der Namen Gottes, die durch die Verkündigung Baha'u'llahs im Garten Rezon passiert sind, alle nunmehr eigentlich an demselben ontologischen Level Anteil haben, ja. Und da alle Menschen mit denselben Eigenschaften Gottes erschaffen und alle Spiegel seiner Namen sind, stehen sie auch alle auf derselben ontologischen Stufe, welche sich eben der kollektiven Demut gegenüber der Manifestation Gottes äußert. Und diese Demut drückt sich darin aus, wie du mit dem Wort Gottes umgehst und wie andere durch dich an dem Wort Gottes Anteil nehmen dürfen. Da der Mensch edel erschaffen wurde und ein Ebenbild des Göttlichen darstellt, sind dann auch in den nächsten Absätzen, dazu kommen wir jetzt noch. Aber dann sind deswegen auch Glücksspiel, Opium und alles, was den Menschen süchtig und zu einem Sklaven macht, seinem Wesen Fesseln anlegt, seinem Geist schadet, die makellose Reinheit seiner Seele beschmutzt und ihn dazu führt, seine Würde herabzusetzen, strengstens verboten. Das heißt also, alle Absätze haben wieder eine Sinnlogik. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir den Ketabach das mit diesen Augen lesen, dass jeder Absatz auf einen anderen mit einer absoluten Logik aufbaut, ja? Und dass keine Zufälle sind, wie die Absätze aufeinander folgend erscheinen. Ich glaube, so liest man meistens oder wird meistens der Ketabach das vertieft, dass halt einfach ein Absatz am nächsten folgt, alles für sich ein Thema und dann der nächste Absatz macht wieder ein neues Thema auf. Aber im Endeffekt sehen wir hier die meisterhafte Komposition Baha'u'llahs, indem wir wahrnehmen, wie die Absätze miteinander irgendwie dann verwandt sind verwandt sind und zusammenhängen. Nochmal vorweggenommen, die Verse 157 und 58, die legen Zeugnis dann ab für die Souveränität und die göttliche Autorität Baha'u'llahs, indem sie Prophezeiungen von Sheikh Ahmad bezüglich dem Geheimnis der großen Umkehr aufgreifen, darüber werden wir ja noch sprechen, und auch die Autorität der Geistlichen verwerfen und von der Ungerechtigkeit und Erniedrigung zeugen, auch die Baha'u'llah erduldet hat, auf dass die Zeichen der Gerechtigkeit und göttlichen Majestät auf Erden offenbar werden. Ja, und mit diesen beiden Absätzen dann nimmt dann Baha'u'llah also so sagt Baha'u'llah, nahm er die Ungerechtigkeit auf sich, um das Rahmenwerk für die Vereinigung der Menschheit zu schaffen und die Menschheit zu ihrer Reife zu führen, was auch alles damit einhergeht, dass wir nun an einem absoluten Gipfelpunkt der Historizität angelangt sind. Deswegen, vor 1000 Jahren passiert erstmal nichts mehr in diesem Stellenwert. Gleichzeitig hängt das damit zusammen, dass Baha'u'llah das Gesetz des Schwertes als abgeschafft erklärt und die Abschaffung des Schwertes und dass wir nunmehr im Reifezeitalter sind, zeugt auch genauso wie die anderen Prinzipien für die Ästhetik, die mit Baha'u'llah als der gesegneten Schönheit in der Welt des Seins offenbart geworden ist. Er ist erschienen, um das Ästhetischste aus uns hervorzuholen und dementsprechend hat er Ungerechtigkeit auf sich genommen, damit Gerechtigkeit ein Sinnbild für Ästhetik, ja, ein Sinnbild des Schönen auf Erden offenbar werde. Und darauf eben baut dann auch die Vereinigung der Menschheit auf, ohne Gerechtigkeit keine Vereinigung und dementsprechend ist also auch die Einheit der Menschheit ein Prinzip, das im Endeffekt mit der Ästhetik, mit dem Ästhetikkonzept einhergeht. Und was sehr spannend ist hier nochmal an dieser Stelle, wenn Baha'u'llah von Ordnung spricht, die ja das Rahmenwerk der Einheit ist, dann benutzt er das Wort Ordnung so oft und wir finden das in den anderen Heiligen Schriften so nicht, der vergangenen Religionen, weil Ordnung ein Ausdruck von Ästhetik ist. Baha'u'llah ist die gesegnete Schönheit und er offenbart, ja, en passant, bei seinem Erscheinen eine Ordnung, weil die Ordnung ein Ausdruck von Ästhetik ist, von Harmonie und eben tatsächlich Sinnbild des Schönen. Und dementsprechend ist also Baha'u'llahs Sendung die Manifestation der Schönheit. Es ist die Offenbarung der Schönheit und das kann man nicht stark genug betonen. Wir hatten darüber schon mal gesprochen, mit anderem Blickwinkel. Hier an dieser Stelle habe ich dann versucht, noch mal ein paar andere Aspekte, nämlich die Verse, die uns jetzt vorliegen, zu nennen, um auf dieses Prinzip noch mal hinzuweisen. Und zu diesem Prinzip dann fällt dann auch dann in dem späteren Vers dann, dass es ein Verbot gibt, Waffen zu tragen, während die Weisung in allen Dingen das rechte Maß zu beachten, dann im übernächsten Vers dann festgehalten wird. Und dann wird auch durch den Vers betont, in dem die Bekleidungsvorschriften der Vergangenheit aufgehoben werden, jedoch mit der Aufforderung eingedenk, sich nicht zum Spielzeug der Unwissenden zu machen, dass nunmehr eben das Zeitalter der Reife angebrochen ist, was schon ein Ausdruck für die Offenbarung der Ästhetik gewesen ist. Die Schönheit liegt darin, dass der Mensch eben tatsächlich selber weiß, was seiner Würde entsprechend ist. Er soll entsprechend des Paradieszustandes, den Baha'u'llah auf Erden offenbart hat, dann auch leben. Und dementsprechend ist aber auch selbst ermächtigt, seine Kleidung auszuwählen oder den Schnitt des Bartes und so weiter. Aber er soll sich eben nicht zum Spielzeug der Unwissenden machen, wo eben also der Aspekt des rechten Maßes nachklingt, weil das eben ein Ausdruck auch von Reife ist, aber eben auch von Ästhetik. Das rechte Maß ist eben nicht zuletzt bei Aristoteles ein Prinzip der Ästhetik. Der wahre Schmuck, also die wahre Schönheit, liegt dann darin, seine Sache zu fördern, so sagt Baha'u'llah. Es braucht jedoch einen geziemenden Charakter und ein edles Verhalten, um überhaupt ein Lehrer seiner Sache zu sein. Das kommt dann auch noch vor. Und solch ein aufrichtiges Wesen drückt sich in selbstlosen Dienst aus, weshalb Baha'u'llah dann im folgenden Vers dann seine Anhänger anhält, die Entwicklung der Städte und Länder zu befördern, auf dass sein Name in diesen Städten und Ländern dergestalt verherrlicht werde. Im selben Lichte verbindet seine Heiligkeit Baha'u'llah auch die innere und äußere Form konstruktiver Kraft, wenn es heißt, dass die Zunge Menschenherzen erbaut, wie eben Hände, Häuser und Städte errichten. Und um dies zu bekräftigen, ruft Baha'u'llah dann seine Anhänger auf beides. Sowohl die Städte, also das Äußerliche in der Kultur, als auch die Menschenherzen, die innere Wirklichkeit, zu wandeln, neu zu bauen und zu veredeln. Alle diese Aspekte also stehen dann damit dementsprechend in einer Sinnlogik. Ja? Jetzt haben wir auch schon ein paar Verse vorweggenommen. Hier aber allerdings sollte dadurch nochmal hervorgehoben werden, in welchem Rahmen die letzten beiden Verse standen. Und diese beiden jetzt mit der Kanzel und eben mit diesem moralischen Prinzip, dass man eben, wenn jemand zu einem zornig ist, dass man dann eben nicht mit dem gleichen Zorn dann zurückschlägt. Und über diese beiden Absätze wollen wir uns jetzt vertiefter unterhalten. Ja, also seine Heiligkeit Baha'u'llah zum Abschnitt 153 hebt in seinem Schrifttum häufig das von ihm ertragene Leid hervor, um unter anderem den Gläubigen zu veranschaulichen, dass man bei erlittenem Leid duldsam und langmütig sein soll. Denn dies sei die höchste Stufe der wohlgefälligen Ergebenheit gegenüber Gott. Also die Stärke des Menschen liegt nicht darin, Auge um Auge zu machen. Und wir denken ja auch häufig, ja, das ist halt diese toxische Maskulinität in der Gesellschaft und dergleichen, dass man halt eben, wenn jemand Aggressor ist, dass man ihn dann dementsprechend auch in die Schranken weisen muss. Baha'u'llahs Ansatz ist ein anderer, der sich darin ausdrückt, dass wahre Stärke ist, dass man sich eben dann doch zügeln kann und dass es tatsächlich Kämpfe gibt oder halt eben Auseinandersetzungen, Konflikte, Spannungen, die auch überhaupt auszufechten unwürdig sind. Ja? Baha'u'llah hebt hervor, du sollst Konflikte ausfechten. Wann? Jetzt hat Schachnam gesagt, Baha'u'llah sagt, du sollst Konflikte ausfechten. Wenn es um die Frage der Gerechtigkeit und des Schutzes anderer geht, wenn es um dich selbst geht, dann ist die wahre Stärke, dass du erkennst, dass das deiner Stufe nicht entspricht. Ja, und dass du dich nicht stärker machst, indem du den Aggressor vernichtest oder dann im Schranken weist, sondern die wahre Größe liegt darin, dass man eben tatsächlich über den Verhältnissen stehen kann. Und das ist schon unglaublich wichtig. Also ich meine, wenn wir jetzt nur das gehört hätten und heute dann Tschüss gesagt hätten, wäre das schon sehr viel. Aber an anderer Stelle liegt Baha'u'llah dann folgeschwer da, dass es vor Gott ehrenwerter und höchst annehmbarer wäre, selbst getötet zu werden, als jemand anderen sogar in Notwehr zu töten. So wie Baha'u'llah also bereitwillig Schmähungen und Angriffe standhaft erduldet, sollen auch seine Anhänger von Gewalt absehen und seinem Vorbild folgen. Dies hebt das Konzept von Auge um Auge, Zahn um Zahn auf, wessen sich ja die Muslime und Juden ja sehr rühmen. Ich weiß nicht, ob ihr auf Social Media das immer wieder seht. Die sagen so, ja, die haben uns angegriffen und wir schlagen jetzt zurück und so weiter. Also sei es jetzt in der großen politischen Dimension oder sei es auch jetzt im individuellen Betragen und Leben. Man rühmt sich dessen tatsächlich, dass eben die Religion einem erlaubt, auch zurückzuschlagen und dass man eben die Glaubensanhänger der jeweiligen Konfession stark sind, weil sie eben imstande sind, auch zurückzuschlagen. Aber Baha'u'llah hebt dieses Prinzip völlig auf das sich ursprünglich aus dem Judentum und aus dem Islam ergibt. Und er ersetzt das durch eine neue Wertevorstellung. Ja? Diese Führung Baha'u'llahs halt insbesondere dann auch in dem Lebensbeispiel Abdu'l-Bahá's, sowie auch eben in anderen zahlreichen Zitaten wieder, in denen es unter anderem heißt, jetzt wenn wir ein Zitat hervorheben wollen, aus den Bahá'í-Schriften, deshalb müssen Gottes Freunde jene zärtliche Güte hervorbringen, die vom Himmel kommt und der ganzen Menschheit geistige Liebe spenden. Jede Seele müssen sie nach den göttlichen Ratschlägen und Ermahnungen behandeln. Alle müssen sie Freundlichkeit und guten Glauben entgegenbringen. Allen müssen sie wohlgesonnen sein. Sie müssen sich für ihre Freunde aufopfern und ihren Feinden alles Gute wünschen. Sie müssen Boshaften trösten und ihre Unterdrücker mit Güte behandeln. Für die Dürstenden müssen sie frisches Wasser sein, für die Kranken eine rasche wirkende Arznei, heilender Balsam für die Leidenden, ein Trost für jedes beladene Herz. Sie müssen ein Licht der Rechtleitung sein für die Irrenden, verlässliche Führer für die Verlorenen. Den Blinden müssen sie Auge, den Tauben Ohr, den Toten ewiges Leben, den Verzweifelten immerwährende Freude sein. Ja, und die Freunde sind sich natürlich bewusst, dass es davon auch unzählige mehr Zitate gibt, in den Schrifttum Abdu'l-Bahá's beispielsweise, dass man den Feinden auf diese Art und Weise Liebe geben soll, dass man seine Feinde lieben soll, wie seine Verwandten oder dergleichen. Und wir müssen ehrlich sein. When everything is said and done, dann gibt es dieses Ausmaß quantitativ und auch qualitativ zur Nächstenliebe wirklich nur in den Bahá'í-Schriften. Also wir müssen da jetzt auch ehrlich sein. Also bei allen Fakten dann, die wir dann hinzuziehen können aus den Quellen der früheren Heiligen Schriften, das gibt es tatsächlich nur in diesem Ausmaß in den Bahá'í-Schriften. Und ich denke, es ist auch nach 200 Jahren seit der Geburt Baha'u'llahs auch angebracht, das vielleicht auch mal hervorzuheben, dass das wirklich ein Novum ist. Die Idee, ja, die kennt die Menschheit vielleicht. Das Ausmaß, wie weit das reicht und in welchem voluminösen inhaltsschweren Zusammenhängen, das auch dargebracht wird, das gibt es halt so oft nur in den Bahá'í-Schriften. Und ich würde ja gerne jeden einladen, so aus der Tora oder tatsächlich eben aus dem Koran, Verse wie gleich diese, wie wir gerade von Abdu'l-Bahá gehört haben, auch hinzuzuziehen, um dann nochmal zu beurteilen, ob nicht tatsächlich die Bahá'í-Sache etwas Neuartiges für die heutige Zeit ist und ob die Welt nicht wirklich tatsächlich diesen neuen Impuls bedarf und ob uns damit gedient ist, zu sagen, ja, wir sind in irgendetwas mal groß geworden. Und dann lassen wir das auch einfach so als Status quo stehen auch, ja. Sondern noch zu Absatz 154, anders als in den Religionen der Vergangenheit, in denen der Klerus mit besonderen Machtbefugnissen eben ausgestattet wurde und die Autorität eben der Auslegung der Heiligen Schriften innehatte, wurden Bahai Glauben, wie die Freunde schon wissen, die Geistlichkeit als solche abgeschafft, ja? Zugleich macht Baha'u'llah die universale Bildung und die Aneignung von Wissen, wie auch das tägliche Lesen der Schriften, wie wir schon gehört haben, zur Pflicht eines jeden Gläubigen, zum Vorrecht. Es ist nicht nur eine Pflicht, es ist ein Vorrecht, dass der Einzelne tagtäglich die Heiligen Schriften lesen soll. Und damit auch niemand mehr in seinem Verständnis und seinem Glauben von der Meinung eines anderen abhängt. Also keiner soll mehr Sklave der Vorstellung eines anderen sein. Und es ist in diesem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die Baha'u'llah hier stark macht, ja? Baha'u'llah stellt alle Gläubigen auf eine Stufe, befreit die Durchführung und Leitung von Gottesdiensten aus den Händen eines elitären Kreises und verleiht jedem Menschen die Ehre, sich mit der Wahrheit selbstständig auseinanderzusetzen. Und was hier das Interessante ist, weil manchmal sehen wir das in uns nicht, ja, was ich jetzt sagen will. Indem ja Baha'u'llah sagt, dass ja jedem Menschen die Pflicht auferlegt ist, die Heiligen Schriften zu lesen, oder schon damals im Siyar Chal, der erste Vers, den er jemals offenbart hat, war ja dieses: Wahrlich, wir werden dich durch dich selbst und durch deine Feder siegreich machen, ja? Dieser Absatz da, wo Baha'u'llah sagt, eines Nachts im Traum waren von allen Seiten, also ihr kennt den Zusammenhang, ja? Wo Baha'u'llah von seiner Epiphanie sozusagen spricht, sondern von seiner Berufung, die sinnbildlich ist. Und da beschreibt er ja, dass eben der Beweis seiner Sendung, also er selbst ist, seine eigene Person und sein Wort. Und damit schafft er das Konzept Wunder ab, dass man an Wunder glaubt, dass man durch Wunder von einer Sache überzeugt wird. Und er hebt auch das Schwert auf den Zwang in der Sache, sondern er sagt, es gibt also nur ein Wunder, das ist sein Wort. Und dann sagt er danach, binnen kurzem wird Gott die Schätze der Erde offenkundig machen. Menschen, die dir beistehen werden, durch dich selbst und durch deinen Namen, durch den Gott, die Herzen der Menschen belebt. Das heißt, die Schätze der Erde sind die Menschen. Die werden also sichtbar werden als die kostbarsten Ressourcen auf der Erden. Und der Beweis der Sache Baha'u'llahs ist also sein Name, seine Person und eben sein Wort. Das heißt also, er sagt ganz klar, dass, weil also Wunder kein Beweis mehr sind, weil ihm das Schwert abgeschafft wurde und durch die Feder ersetzt wird, dass also auch der Mensch als Adressat imstande ist, ihn durch sein Wort zu erkennen. Was heißt das denn, Freunde? Das bedeutet also, dass jeder Mensch das Potenzial hat, durch das Wort Baha'u'llahs zu Baha'u'llah zu kommen. Das heißt, er braucht nicht eine unglaublich weitreichende Vertiefung. Er braucht nicht unbedingt mehrere, ja, Curricula an Schriftenstudium, um dann irgendwie bereit zu sein, jetzt sagen wir, jetzt kannst du ein bisschen Schriften lesen und gib ihm mal nur das und nicht das zu lesen und dann, ja, vielleicht muss er noch ein bisschen erstmal in so oder in diese oder andere Winterschule gehen, um ein bisschen mehr fitter zu werden. Nein, Baha'u'llah sagt also ganz klar, jeder Mensch hat also das Potenzial, das Wort Gottes zu vernehmen, zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen und zu einer Erkenntnis zu kommen, ja. Und das ist das Herausragende an diesem Zeitalter, weil wir würden das vielleicht nicht glauben, dass jeder imstande ist, tatsächlich vielleicht sich damit auseinanderzusetzen. Ja, weil das menschlich ist, ja. Wir machen da diese Kategorisierungen. Und für Baha'u'llah gibt es die nicht. Und jeder Mensch wird hier angesprochen, sich eigenständig mit seinem Wort auseinanderzusetzen, Empfänger dessen zu sein und so weiter. Die Abschaffung der Kanzeln, das hat jetzt damit zu tun, begründet damit Baha'u'llah dann an anderer Stelle auf mystischer Weise mit der von ihr ausgehenden Wehklage. Das ist sehr spannend. In einem Tablett sagt Baha'u'llah, die Kanzeln wehklagen von den Geistlichen instrumentalisiert worden zu sein, um Plattform für Irrtum zu sein, für beschämende Unkenntnis, für Aberglaube und Müll. Ja? Und damit die Ursache dafür geworden zu sein, dass sich die Menschen von Gott abwenden. Deswegen würden, also jetzt gibt Baha'u'llah der Kanzel eine Stimme und sagt, die Kanzel verflucht den Geistlichen, der auf ihr sitzt, weil eben sie zum Instrument werden musste in der Welt der Schöpfung, damit von ihr ausgehend Müll in die Welt getragen wird, ja? Also sozusagen alles, was den Menschen von der Erkenntnis der Wahrheit und von der Erfüllung, vom Sinn seines Lebens abhält. Jetzt nur in Klammern, all diejenigen, die irgendwie auch Zugang irgendwann mal zu Satellitenfernsehen im Iran und dergleichen hatten, wissen, was in etwa also Baha'u'llah damit meint, welche Art Aberglaube, Hirngespinste, unsinnigen Dinge tatsächlich dann eben salonfähig gemacht worden waren im Namen der Religion, ja? Ich will aber noch etwas sagen, was jetzt nicht direkt jetzt in dem Absatz steckt, aber ich glaube tatsächlich uns schon zum Denken anregen sollte. Baha'u'llah spricht hier von Kanzeln. Natürlich meint er in erster Linie, natürlich ist ganz klar, da müssen wir keine, sagen wir, noch eine tiefere Deutung hinzuziehen. Er meint in allererster Linie natürlich all das, was im Rahmen der Religion passiert, wo Menschen, wie ich schon sagte, unnützes Wissen salonfähig gemacht haben, Aberglaube, stumpfsinnige Dinge und dergleichen und das irgendwie Gott zugeschrieben haben und der Religion und irgendwie, ja. ja, solche Sachen halt, worüber halt Geistliche gesprochen haben und sich dadurch auch irgendwie versucht haben, dessen zu brüsten, dass sie Zugang zu einem Wissen haben, das die anderen Leute nicht haben, und dann erzählen die irgendwas und die Leute wissen gar nicht, was redet der da, aber müssen irgendwie aus Gehorsamspflicht irgendwie, weil es ist Customs einfach, ja. Customs and Manners, das ist Teil der Kultur, der Glaubenskultur. Man muss das dann einfach preisen, man muss es hypen, man muss es glauben, man muss es annehmen, ja. Und dann wird dann natürlich mit der Emotionalität des Einzelnen in der Audienz gespielt und damit sein Intellekt auch völlig abgeschaltet und dergleichen. Dieses freie Denken auch verboten, dogmatisch unterdrückt. Natürlich sind diese Dinge damit gemeint. Aber ich will jetzt trotzdem noch einen anderen Punkt nennen, der uns zu denken anregen sollte. Wenn Baha'u'llah hier von Kanzeln spricht, dann ist es natürlich in allererster Linie, wie schon gesagt, dieser religiöse Rahmen. Aber er meint mit Sicherheit damals auch vor, also in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Plattformen, denen wir vielleicht zu großen Glauben schenken, ohne uns selbstständig eben mit den Wissensinhalten auseinandergesetzt zu haben, ja. Jetzt ist es ja wirklich so, dass ja jeder im tieferen Sinn, in Anführungsstrichen, eine Kanzel auf YouTube haben kann. Was heißt das? Jetzt ist er nicht auf erhöhtem Platz, aber jetzt hat er eine Reichweite. Verstehen wir, was ich meine? Also die Reichweite ist es ja, das ist ja das, wofür die Kanzel steht. Die Kanzel steht ja nicht nur dafür, dass jemand jetzt einfach ein paar Meter über jemand anderen sitzt, sondern es geht ja um das Prinzip, dass die Geistlichkeit durch die Kanzel eine Autorität hatte und eine Reichweite. Und wenn wir eben tatsächlich Menschen blinde Autorität zuschreiben und ihre Reichweite natürlich auch eine große ist, dann kann natürlich Gefahr sein, dass wir uns dann dementsprechend nicht mehr eigenständig mit bestimmten Dingen mehr auseinandersetzen und Dinge vielleicht als wahr annehmen, die vielleicht gar nicht den Prinzipien Baha'u'llahs, der ja sagt, sein Buch ist die Waage für alle Wahrheit, die dann eben damit vielleicht nicht übereinstimmen, ja? Das soll nicht heißen, dass wir dann natürlich einen zu kritischen Blick auf die Welt des Seins haben, gar nicht, weil Baha'u'llah im anderen Zusammenhang sagt, dass man gar nicht mit einem zu kritischen Auge die Bücher der Menschen lesen sollte, ja? Das heißt, man soll offen sein, man soll generell einen offenen Geist haben. Worum es hier tatsächlich geht, ist, offener Geist widerspricht ja nicht dem Prinzip, dass wir trotzdem immer imstande sein müssen, konstruktive und destruktive Prinzipien unterscheiden zu können. Dass wir imstande sein müssen, am Ende ist ja den Wohlgeruch der Wahrheit zu unterscheiden von dem faulen Geruch des Irrtums. Oder dass wir imstande sein müssen, eben mit der Hermeneutik Baha'u'llahs an Dinge heranzugehen. Ja? Man sollte sich mit allen Dingen auseinandersetzen, sogar Sachen, die falsch sind und von Gegnern geschrieben worden sind, notfalls auseinandersetzen, wenn es dienlich ist, der Wahrheit Geltung zu verleihen. Ja? Das ist also der offene Geist und nach wie vor selber Richter für sich über sein Gewissen zu sein und über die Wahrheit, das geht miteinander einher und widerspricht sich nicht. So, soweit also dazu. Dann würden wir schon zum Absatz 155 kommen und wir könnten in diesem Zusammenhang vielleicht noch Absatz 156 auch noch lesen, ja? Wenn die Freunde einverstanden sind, ja.
Gitta, magst du weiterlesen?
Ja, gerne. 155, ja?
Ja, und 56.
Ja, gut. 155. Glücksspiel und Opium sind euch verboten. Haltet euch fern von beiden, o Menschen, und gehört nicht zu den Übertretern. Hütet euch vor allen Stoffen, die den Tempel des Menschen stumpf und träge machen und dein Leib und dem Leib schaden. Wir wünschen wahrlich nur, was euch nützt. Dieses bezeugt alles Erschaffene, wenn ihr doch Ohren hättet zu hören. Werdet ihr zu einem Festmahl oder zu einer Feier eingeladen, so geht darauf mit Freude und Fröhlichkeit ein. Und wer sein Versprechen erfüllt, der ist gegen Tadel gefeit. Dies ist ein Tag, da Gottes weise Befehle allesamt erläutert wurden.
154 und
Oh,
55.
jetzt habe ich weitergelesen. Stimmt das? Ja. Bis 156. Oder noch
Ja,
weiter?
55, 54 und 56, glaube ich, haben.
Ja,
Also es
das
gibt
war.
viel Erläuterung.
Also die Erläuterung, da muss ich wieder nachschlagen.
155 gibt es viel Erläuterung. Wer
100,
hat die
ja.
Erläuterungen?
Kannst du
Kannst
lesen? vielleicht kann das der
Er hat wieder.
Emad lesen,
Ja,
bitte.
ja.
Opium, hütet euch vor allen Stoffen, die den Tempel des Menschen stumpf und träge machen. Dieses Verbot des Opiumkonsums wiederholt Baha'u'llah im letzten Vers des Kitab Aqdas. In diesem Zusammenhang sagte Shoghi Effendi, Voraussetzung für ein reines, heiliges Leben sei die völlige Abstinenz von Opium und ähnlichen Drogen, die zur Abhängigkeit führen. Heroin, Haschisch und andere Hanfderivate wie Marihuana, aber auch halluzinogene Rauschmittel wie LSD, Peyote und ähnliche Stoffe fallen unter dieses Verbot. Abdu'l-Bahá schreibt: Was Opium betrifft, es ist abscheulich und verflucht, und Gott möge uns von seiner Strafe für den, der es nimmt, beschützen. Der Text des heiligsten Buches verbietet es ausdrücklich und verurteilt seinen Genuss in höchstem Maße. Die Vernunft sieht im Opiumrauchen eine Wahnsinnstat, und die Erfahrung zeigt, dass der Opiumraucher alles verliert, was die Stufe des Menschen ausmacht. Möge Gott alle von einem so abscheulichen Tun beschützen, welches die Grundlage des Menschseins zerstört und den Süchtigen für Zeit und Ewigkeit zugrunde richtet. Opium ergreift Besitz von der Seele des Menschen, sodass sein Gewissen stirbt, sein Verstand erlischt und seine Wahrnehmungskraft schwindet. Es tötet das Leben und löscht die natürliche Wärme. Schlimmeres Leid als das, was Opium anrichtet, kann man sich nicht vorstellen. Wohl denen, die nicht einmal das Wort über die Lippen bringen. Bedenkt somit, wie erbärmlich derjenige ist, der es zu sich nimmt. O ihr, die ihr Gott liebt, Gewalt, Zwang, Repression und Unterdrückung sind in diesem Zeitalter Gottes, des Allmächtigen, allesamt verurteilt. Doch alle diese Mittel sind angebracht, um den Opiumkonsum zu verhindern und die Menschheit von dieser verheerenden Plage zu erlösen. Ansonsten gilt: Wehe und Elend einem jeden, der seine Pflicht vor seinem Herrn versäumt. In einem Brief schreibt Abdu'l-Bahá zum Opium: Die Konsumenten, die Käufer und die Verkäufer sind allesamt der Gnade und Güte Gottes beraubt. Und in einem anderen Brief: Du hast darauf hingewiesen, dass manche Perser sich an den Genuss von Haschisch gewöhnt haben. Gnädiger Gott, dies ist ein verheerendes Rauschmittel und sein Verbot ist ausdrücklich offenbart. Sein Genuss führt zum Zerfall des Verstandes und zur völligen Stumpfheit der Seele. Wie kann ein Mensch die Frucht des Höllenbaumes begehren und durch ihren Genuss so weit kommen, dass er die Eigenschaften eines Monstrums annimmt? Wie kann man nur diese verbotene Droge genießen und sich dadurch selbst der Segnungen des Allbarmherzigen berauben? Alkohol verzehrt den Verstand und lässt den Menschen sinnlose Taten begehen. Doch Opium, diese faule Frucht des Höllenbaums und das elende Haschisch lassen den Verstand verlöschen, den Geist erstarren, die Seele versteinern, den Leib verkümmern und den Menschen empfindungslos zu Schanden werden. Es sei angemerkt, dass das Verbot bestimmter Drogen ihre Anwendung dann nicht ausschließt, wenn ein kompetenter Arzt sie im Rahmen seiner Behandlung verordnet.
Ja, danke schön.
Ja, also ich meine, der sehr ausführliche Brief von Abdu'l-Bahá dazu ist, glaube ich, sehr deutlich und regt uns mit Sicherheit auch nochmal sehr zum Denken an. Und ja, ich meine, es ist interessant auch, wie hervorgehoben wird, es ist also gesegnet ist der, der nicht mehr das Wort über die Lippen bringt, also wenn es um Drogen geht. Dass er tatsächlich auch so Aspekte nennt, wie dass es die Seele versteinern lässt, dass es den Geist erstarren lässt und so weiter, dass es alles Menschliche aus dem Menschen austreibt, dass es ihn in ein Monstrum verwandelt. Und dann spricht er, also, weil wir das ja wirklich mittlerweile ja in Deutschland ja verharmlosen, er spricht ja ab, explizit auch vom Haschisch und verteufelt das auf diese Art und Weise, dass er sogar sagt, Gewalt ist in dieser Sendung verboten, aber zur Austilgung von Drogen sein letztes Mal ein Rückgriff auf Aspekte der Gewalt zulässig, wenn es die Menschheit für immer davon befreien sollte, von dieser Plage. Und nun müssen wir mal überlegen, mittlerweile sind ja bestimmte Aspekte des Drogenkonsums ja noch viel, viel extremer geworden, als es jemals damals im 19. Jahrhundert und auch danach, Anfang des 20. Jahrhunderts, denkbar gewesen wäre, ja. Von der, ja, viel extremer und viel abscheulicher. So, also das meiste wurde ja schon im Brief hervorgehoben. Man kann vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, dass die Gebote und Verbote dieser Offenbarung stets im kollektiven wie eben auch im individuellen Sinn zu verstehen sind. Ja? So betont seine Heiligkeit Bahá'u'lláh auch, dass die Offenbarung Gottes eben immer eine zweifache Absicht verfolgt. Einmal jeden Einzelnen zu befähigen, seine gottgegebene geistige Bestimmung zu erfüllen und zum anderen den Fortschritt des zivilisatorischen Gesamtkörpers der Menschheit zu begünstigen, sowie ihre Wohlfahrt und ihren Schutz zu gewährleisten. Also es geht einmal um das Kollektiv der Gesellschaft, einmal um den Einzelnen. Alle Verse oder Gebote verfolgen diese beiden Absichten, diese zweifache moralische Wandlung, ja, diese zweifache Absicht, die insgesamt die Offenbarung beseelt. Und in diesem Lichte können wir uns jetzt auch als beispielhaft jetzt beispielhaft diesen, wir können uns diesem Prinzip nähern, beispielhaft durch eben durch diesen Aspekt vom Drogen- und Alkoholverbot. Drogen und Alkohol sind dabei nicht allein schädlich für die geistige, mentale und physische Beschaffenheit des einzelnen Individuums, sondern bedrohen faktisch die Wohlfahrt der kollektiven Gesellschaft insgesamt. Alle Prinzipien Bahá'u'lláh sind in ihrer Essenz auf die Verwirklichung der Einheit der Menschheit, dem Hauptzweck seiner Offenbarung, ausgerichtet. Alles, was der Vereinigung der Menschenkinder, damit reicht es, wir müssen nicht unbedingt viele Sachen aus der Apothekenrundschau hinzuziehen und sagen so, ja, warum ist Alkohol dann doch schlecht? Es ist ja klar, dass mittlerweile sogar ein Glas schädlich ist. Man muss einfach ganz klar auf den Punkt bringen, alles, ob ihr wollt oder nicht, ob ihr danach nicht mehr zu unserer Andacht kommen wollt und so, das obliegt euch. Aber der Fakt ist einfach, was der Vereinigung der Menschheit, der Eintracht und dem Einklang der Gesellschaft schaden kann, ist in der Sache Bahá'u'lláh einfach verboten, aufgehoben worden. Wobei Alkohol und Drogen und alles weitere, was mit diesen schädlichen Substanzen einhergeht, elementare Feinde für die Errichtung einer friedlichen Gemeinschaft sind. Wie sollen wir denn von einer friedlichen, sicheren Gesellschaft sprechen, wenn das Prinzip besteht, dass ein Einzelner von Alkohol oder also diese als Mittel missbrauchen könnte? Ja, also es geht ja nicht nur darum, dass Familien zerrüttet werden oder dergleichen, sondern der Gesamtkörper der Gesellschaft wird niemals befriedet sein, solange Alkohol- und Drogenkonsum freigestellt sein sollten. Und dementsprechend erkennt ein Bahai damit keinen Kompromiss. Also ob es jetzt auch einem Interessenten oder Sucher gefällt oder nicht, die Wahrheit ist einfach, alles, was der Einheit der Menschheit nicht zuträglich ist, ist in der Sache Bahá'u'lláh aufgehoben. Und da können wir leider keinen Kompromiss eingehen und sagen so, ja, wisst ihr, ja, aber jeder verträgt ja ein bisschen anders. Der eine verträgt so viel, der andere verträgt so viel. Und Bahá'u'lláh musste das einfach für alle dann verbieten. Darum geht es gar nicht. Alles, was der Einheit der Menschheit zuwider ist und zugleich der einzelnen Identität des Einzelnen nicht entspricht und seiner geistigen Würde, ist verboten. Aber warum betone ich hier den kollektiven Aspekt? Weil hier jemand ja vielleicht so schamlos sein könnte, zu sagen, ja, es ist ihm eigentlich egal, was er mit sich selbst macht. Er muss ja selbst dafür Rechenschaft ablegen vor Gott. Und im Endeffekt, Gott mag eh alles vergeben. Das stimmt. Aber in diesem Fall greift dann eben der gesellschaftliche Aspekt. Wir können so etwas nicht in der Gesellschaft tolerieren, weil eben das ein ganz, also war das ganz klare, elementare Feinde für die Errichtung einer Wohlfahrt für die gesamte Gesellschaft sind, ja? Für den Gesellschaftskörper, wenn dir dein eigener Körper nicht zu schade ist, ja? Opium und Alkohol wurden zudem verboten, weil es eben auch das Gewissen des Menschen abtötet, ihn seiner gottverliehenen Geistesgabe beraubt, wie Abdu'l-Bahá nennt, und ihn folglich daran hindert, seine geistige Bestimmung zu verwirklichen. Das ist der individuelle Aspekt. Diese Gottähnlichkeit besteht auch darin, dass der Mensch ebenso wie Gott, der als transzendente Absolutheit über alle Bedingungen erhaben ist, von allem, was ihn in Fesseln schlagen, ihn zu einem Knecht seiner Begierden oder von irdischen abhängig machen könnte, geheiligt sein soll. Also weil der Mensch eben gottähnlich ist und das Ziel ist, dass die Erkenntnis Gottes mündet in der Bahá'í-Ethik darin, dass du so wirst wie das, was du Gott zuschreibst, weil Gott über alle Dinge frei und erhaben ist, soll der Mensch auch von allen Süchten und von allen Dingen, die ihn zu einem Sklaven, zu einem Knecht machen würden, seiner momentanen Begierden, davon eben geheiligt und gefeit sein. Das würde seiner menschlichen Stufe entsprechen. Kann man natürlich nicht über Nacht erreichen. Natürlich muss man rücksichtsvoll mit den Leuten sein, die aufgrund welcher auch immer gemachter Erfahrungen im Leben und Traumata oder dergleichen natürlich mit einem anderen Hintergrund und einem anderen Rucksack natürlich dann kommen. Da muss man natürlich ja, sehr rücksichtsvoll sein, weil das im Endeffekt eine Reise ist, ein Prozess ist. Aber so nachsichtig man auch mit dem Einzelnen sein muss, so wenig nachsichtig darf man mit dem ganzen Prinzip und Konzept dahinter sein. Das heißt also, es ist so, wie ich schon einmal bei dem Thema der Homosexualität gesagt habe, wir haben zwei Haltungen gegenüber dem Thema Homosexualität per se und Homosexuelle. Homosexuelle müssen wie alle anderen Menschen natürlich auch geliebt werden und es steht uns auch gar nicht zu, darüber zu urteilen und die Neigungen des Einzelnen oder dergleichen sind seine Sache und seine Gewissensangelegenheit und der andere, der Einzelne hat sich da auch gar nicht einzumischen und das hat ihn auch gar nicht zu interessieren, wer was macht in seiner Privatsphäre oder dergleichen, ja. Aber die Haltung zur Homosexualität per se, so sehr wir Homosexuelle lieben müssen, ist ja ganz klar, wofür wir uns aussprechen müssen. Es entspricht einfach nicht der Ethik Baha'u'llahs und genauso ist es dann eben auch mit dem, darüber hat mich schon gesprochen, deswegen lasse ich es jetzt unkommentiert, und genauso ist es jetzt mit dem Thema Alkohol oder dergleichen. Unsere Haltung zum Alkoholkonsum und zum Drogenkonsum ist eine ganz klare. Aber natürlich mit jemandem, der eine geschundene Seele ist, die jetzt mit dieser Abhängigkeit oder dergleichen zu kämpfen hat, wäre es natürlich nur angebracht, mit Rücksicht und mit Verständnis und mit einer Offenheit und auch mit Empathie mit ihm darüber auch zu sprechen und auch kein Werturteil sich zu erlauben, ja? Das sind sozusagen die zwei Aspekte, um die es ja tatsächlich geht, wenn wir über die Gesetze und die Gebote sprechen und ihre Umsetzung, ja? Das eine ist eine objektive Geschichte, das eine ist halt, uns subjektiv in den anderen hineinversetzen zu können. Ja. Und aber nochmal zurück jetzt zu dem Aspekt, die Weisheit dahinter, dass das verboten ist, ist die geistige Freiheit und edle Souveränität des Menschen. Das ist das Ziel der Bahai-Gesetzgebung und die eigentliche Bedeutung des theologisch zentralen Konzeptes von der Erlösung der Seele. Ist eben, dass du zwischen richtig und falsch unterscheiden kannst und stark genug bist oder souverän bist, souverän ist das richtige Wort, das zu tun, was immer richtig ist. Schaffen wir nicht immer, aber dafür ist ja die geistige Erziehung ja gedacht. Wie im Grunde im gesamten Kitab das zu vernehmen, betont also seine Heiligkeit Baha'u'llah in diesem Abschnitt einmal mehr, dass seine Gebote einzig da sind, um dem Menschen zu dienen und ihn zu seinem eigenen Guten zu schützen. Wir wollen nicht, dass Menschen dem Gesetz Baha'u'llahs dienen. Das Gesetz Baha'u'llahs ist ein Instrument, damit wir werden, was wir bestimmt sind zu sein. Es soll nicht etwas sein, das uns eine Zwangsjacke auflegt. Ja? Und in diesem Sinne betont er zum Beispiel im fünften Absatz des Kitab das, dass er den erlesenen Wein mit den Fingern der Macht und Kraft entsiegelt hat, sagt aber dann hier, dass Alkohol verboten ist. Weil der erlesene Wein, er sagt ja, wen nicht, wird noch nur ein Gesetzbuch offenbart. Nein, wir haben den erlesenen Wein mit den Fingern der Kraft und Macht entsiegelt. Und dass die Sache war, dass eben die Mystiker in den früheren Religionen geglaubt haben, Gesetze sind für die schwachen Menschen da. Die, die geistig erhobener sind, darüber hatten wir schon gesprochen, als es um Absatz 5 damals ging, aber ich glaube, die Aufnahme existierte damals nicht, weil wir einfach eine zu kleine Gruppe waren. Können wir das mal kurz erwähnen? Die Mystiker dachten immer, das Gesetz ist für die schwachen Leute da. Die Mystiker, die so ein bisschen geistiger höher sind, die müssen sich an die Gesetze nicht halten. Die sind einfach mit Gott verbunden, auch wenn sie das tun, was eigentlich die Heilige Schrift verbietet. Baha'u'llah lehnt diese Haltung der Mystiker ab und sagt auch zugleich den orthodoxen Gläubigen, er teilt auch ihnen eine Absage. Er sagt, eigentlich ist es gar nicht so, dass du Gesetze nur befolgen sollst, um sie zu befolgen. Sie müssen dir im Endeffekt dienen. Das ist die Absage an die orthodoxe Betrachtungsweise auf Gesetze. Und das andere ist eine Absage an die Mystiker, die glauben, die Haltung allein ist wichtig. Die Gesetze selbst muss man nicht befolgen, weil Baha'u'llah dann sagt, die Umsetzung der Gesetze, das ist in sich die wahre Freiheit. Warum? Wie setzt er das mit Freiheit gleich? Weil für die Mystiker das Sinnbild des Weines ein Symbol für die Freiheit war. Weil es ja etwas war, das der Koran verboten hatte. Und sie sagten, also wenn du diese geistige Stufe der Gottesvereinigung erreichst, dann kannst du sogar das tun, was die Heilige Schrift dir verbietet, und dann bist du wirklich frei, weil du mit Gott eins bist und du brauchst die Gesetze nicht mehr. Die sind dann eine Zwangsjacke für dich. Baha'u'llah sagt, du brauchst die Gesetze, um überhaupt frei zu werden, aber mit der richtigen Gesinnung, nämlich, dass sie dir dienen sollen und dass du nicht für das Gesetz erschaffen worden bist. Und das klingt dann auch nach in der Aussage Baha'u'llahs im Lohe Mahsud, wo er sagt, alle Dinge habe ich für dich erschaffen, sogar dich selbst um deiner selbst willen. Das heißt, Gott erwartet von dir gar nichts. Er will nur, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Was wann? Dann wiederum gesprochen, folglich der größte Ausdruck von bedingungsloser Liebe ist. Gott will nicht, dass du Gesetze befolgst, weil du Angst vor der Hölle hast oder weil du Paradies möchtest. Und er erwartet das auch nicht, weil er das braucht, sondern er hat dich erschaffen für dich und will, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Und deswegen geht dem Absatz 5 ein anderer Absatz voran, in dem Baha'u'llah sagt, haltet meine Gebote aus Liebe zu meiner Schönheit. Und das hat alles also mit dem Prinzip von Wein gleich Freiheit, weil das ein Sinnbild dafür war, damit dann eben zu tun. Und an dieser Stelle jedoch sagt er, der wahre Konsum von Alkohol macht dich jedoch unfrei. Weil dann bist du nicht mehr imstande, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und kannst nicht mehr das wählen, was für dich am besten ist. Souveränität hingegen bedeutet, dass du zwischen richtig und falsch unterscheiden kannst und dann nicht nur das unterschieden hast, sondern auch das stark genug bist, das zu wählen, was für dich besser ist in der angebaren Situation. Und das bedeutet dann souverän, weil die Erkenntnis selbst reicht ja nicht. Die Befolgung ist genauso wichtig. Und deswegen sagt Baha'u'llah im ersten Absatz vom Kitab das Anerkennung, das ist das, also das Verstehen von Wahrheit, kontra Irrtum, aber dann auch die Befolgung. Und Freunde sagen manchmal, ja, was ist der Unterschied zwischen beiden? Oder ist das, ergibt sich das eine nicht aus dem anderen? Nein, beides ist notwendig. Das eine ist die Identifikation von dem, was Wahrheit ist, und dann halt eben das zu unterscheiden von dem, was falsch ist. Aber dann ist natürlich die Souveränität notwendig, um auch das zu tun, was auch richtig ist, ja? Und dafür brauchen wir Religion als ein Geist, als eine geistige Schule, als eine Befähigung, als ein Empowerment, als etwas, was uns im Leben eben dann tatsächlich als Instrument dienlich ist, ja. Aber wenn Religion ein Selbstzweck wird und nicht mehr ein Instrument ist, dann werden wir auch nicht imstande sein, die richtige Kraft daraus zu ziehen. Dann tun wir das Falsche, aber rechtfertigen das mit dem Namen Religion, so wie wir jetzt dann auch tatsächlich in den ganzen ideologischen Konflikten auf der Welt wahrnehmen. Ja, da alles Erschaffene über Mineral, Pflanze, Tierreich dem letzten geistigen Zweck dient, den Menschen zu befähigen, seiner erhabenen Bestimmung gerecht zu werden und eben diese Bestimmung zu verwirklichen, offenbart Baha'u'llah folgeschwer im darauf folgenden Satz in diesem Absatz hier auch, dass alle erschaffenen Dinge dies in Wahrheit bezeugen, hätte der Mensch doch Ohren, um zu hören. Ja? Seht ihr das in dem Absatz? Und in den verborgenen Worten heißt es dann, dazu sind verwandt, O Sohn der Großmut, aus den Wüsten des Nichtseins formte ich dich durch den Leben meines Befehls und ich befahl allen Atomen des Seins und dem Wesen alles Erschaffenen, dich zu erziehen. Was meint Baha'u'llah damit? Wie ist mineralreich ein Erzieher für uns? A, alles in der Welt des Seins legt Zeugnis dafür ab, dass der Mensch eine erhabene Bestimmung hat. Weil alles in der Welt des Seins so herausragend und herrlich es auch ist, eben das menschliche Bewusstsein nicht hat. Wir sind also dann wirklich anders. Und B ist also das gemeint, was hier Baha'u'llah sagt. Das heißt, dass alles Erschaffene über Mineral, Pflanze, Tierreich dem Zweck dient, den Menschen zu befähigen, dass er seiner Bestimmung gerecht wird. Und eben dementsprechend heißt es hier im Kitab das, dass alle erschaffenen Dinge dies in Wahrheit bezeugen, wenn der Mensch Ohren hat, um zu hören, dass er eine einzigartige Wesensheit ist, dass er so einzigartig ist, dass sein Leben in diesem ganzen kosmischen Zusammenhang, dieser materiellen Schöpfung so einzigartig ist, dass es zu schade wäre, wenn er sich selbst unter das Level seiner ontologischen Stufe erniedrigt und nicht erfüllt, was in ihm liegt. Deswegen Absatz 13 verborgene Worte Arabisch, Absatz 22 verborgene Worte Arabisch, wo es heißt, reich erschuf ich dich, warum machst du dich selbst arm? Oder dann in dem anderen verborgenen Wort kürzer, edel erschuf ich dich, doch du erniedrigst dich, so erhebe dich zu dem, wozu du erschaffen bist. Das hat alles damit zu tun tatsächlich, weil alles Erschaffene dafür Zeugnis ablegt, dass Schahnam, Dagmar, Emad, Amin, Reinhard, dass wir etwas Einzigartiges in diesem kosmischen Gefilde sind und dass es schade wäre, dass es ein Unrecht gegenüber uns selbst wäre, wenn wir diese Möglichkeiten nicht nutzen und vor allem, wenn wir uns dieser Möglichkeiten berauben, beispielsweise nennt Baha'u'llah hier Opium und Alkohol und meint damit alles, was uns eben in Fesseln schlägt oder eben zu Sklaven von temporären Befehlen oder dergleichen und determinierten Dingen unserer körperlichen Beschaffenheit machen. Soweit dazu. Ansonsten hatten wir schon darüber gesprochen. Der Brief Abdu'l-Bahá war ja auch jetzt also das Aussagekräftigste dazu. Aber wie gesagt, wir hatten ja schon öfters darüber gesprochen. Die Frage von Alkohol und so kam ja die ganze Zeit schon auf während unserer jahrelangen Vertiefung zum Kitab das, sodass ich denke, dass wir dann jetzt übergehen zu 156 noch, bevor wir die Session heute vielleicht abschließen. Dieses Gebot gemahnt ja den Menschen, ein geselliges Wesen zu sein und seiner gottgegebenen Natur entsprechend Umgang mit seinen Mitmenschen zu pflegen und sich nicht des sozialen Verkehrs mit seinen Mitmenschen zu enthalten. Warum ist das so wichtig? Warum ist jetzt dieser Absatz so herausragend wichtig im Kitab Ahdas? Wollen wir unterschätzen das wirklich? Und dann hören wir immer mal wieder, ja, wir brauchen keine neue Religion. Wir haben dasselbe auch in unserer Religion oder dergleichen. Fakt ist jedoch, in den früheren Religionen war es traditionell so, dass manche wähnten, sich von der Geselligkeit und Festlichkeit fernzuhalten, sei ein Zeichen von Frömmigkeit. Und Loslösung von dieser Welt würde bedeuten, man trifft sich einfach gar nicht mit anderen Menschen, man ist abgeschieden oder man ergeht sich gar nicht an Feiern und so weiter. Es soll keine Festlichkeiten geben, das sei alles eben nicht gottgefällig. Und So betonen Baha'u'llahs Gebote ganz entschieden das Gegenteil, dass Stumpfheit gegenüber Freude und Heiterkeit keine annehmbaren Exerziten sind, die den Menschen dem Wohlgefallen Gottes nachführen, sondern dass sie stumpfsinnig sind und den Menschen seiner wahren Wirklichkeit berauben. Du machst dich unmenschlich, also du bist weniger das, was Gott will, was du bist, wenn du keine Geselligkeit mit anderen Menschen pflegst. Wenn du tatsächlich denkst, dass solche Art Freude und Heiterkeit und sich an solchen Dingen, Alla Perser nennen das Mehmuni oder so, Gastmahl wäre das alte deutsche Wort dafür gewesen, mal, was man noch immer weniger hört in der Gesellschaft, vielleicht gar nicht mehr. Also im Endeffekt, wenn man sich an solchen Dingen nicht erfreuen kann, ja, dann legen wir mal ein paar andere Sachen dazu, weiß nicht, zusammen Kino gehen, Konzert genießen, was auch immer. Wenn man diese Dinge als schlecht erachtet, dann sagt Baha'u'llah, dann bist du des Geistes bar. Dann verstehst du nicht, dass eben Gott diese Freude und Heiterkeit, die Empfindung von Freude und Heiterkeit als naturell in dich gelegt hat, ja. Und vielmehr besteht eben das Wohlgefallen des Höchsten darin, zur Ursache des Frohsinns und der Glückseligkeit anderer zu werden. Liebevoller und geselliger Umgang mit den Mitmenschen sowie der Respekt, der demjenigen erwiesen wird, dessen Einladung man dadurch annimmt, sind Zeichen eines tugendhaften Charakters, nicht Zeichen von Sünde. Ja? Er sagt im Gegenteil, es ist ein tugendhafter Charakter und ein lebensnaher, verinnerlichter Aspekt von Geistigkeit. Das ist geistig, dass du eine Einladung annimmst und jemand anderen eine Freude machst. Und es ist kein Zeichen von Geistigkeit, dass du dich von den Menschen absonderst oder noch schlimmer, wenn man dann davon ausgehen würde, die sind materiell gesinnt. Das ist nicht so mein Ding. Ich möchte eher so tatsächlich so Geistigkeit für mich machen. Das ist dann keine Geistigkeit, ja? Und dabei wird in diesem Abschnitt der Zuverlässigkeit des Menschen als Tugend auch Ausdruck verliehen, wenn es heißt, und wer sein Versprechen erfüllt, der ist gegen Tadel gefeit. Ja? Also diese Zuverlässigkeit, die damit einhergeht. So verdeutlicht der Kitabah das folglich auch durch dieses Gebot in diesem Absatz, dass Geistigkeit keine separate, sondern eine kohärente Dimension der sozialen, alltäglichen Lebenswirklichkeit ist. Und das ist auch sehr neu im Bahai Glauben wirklich, dieser Ansatz an Geistigkeit. Und seine Heiligkeit Baha'u'llah selbst beschreibt in einigen seiner Tabletts beispielhaft, wie er geruhte die Einladung verschiedener Gläubiger im Gefängnis von Akka oder bei anderer Gelegenheit während der Verbannung in jener Stadt anzunehmen, um sie dergestalt mit seiner Gunst zu segnen und ihre Mühe auch anzunehmen. Ja? Es gibt sehr viele Tabletts, wo Baha'u'llah einfach nur schildert, wie er eben zu Gast war bei jemandem in der Gefängniszelle oder so ein Acker, der Baha'u'llah dann eben zum Abendessen einzuladen geruht. Und natürlich hatten die daher keine Möglichkeiten, ja wirklich Essen zu machen. Aber das Wenige halt eben, was man dann machen konnte. Aber nur der Geist dessen, dass man Baha'u'llah eingeladen hatte zu sich. Manche hatten ja die Gnade, dass sie an Rezwan sogar vorzeitig Baha'u'llah gefragt haben, ob er an Rezwan-Fest ihre Zelle beehren würde mit seiner Gegenwart und dergleichen. All diese Sachen hat Baha'u'llah in verschiedenen Schriften festgehalten. Es gibt zum Beispiel auch in dem Garten Rezwan in Akka, auch zum Beispiel in einem Haus dort, ein Tablett von Baha'u'llah, wo er beschreibt, was die Bahá'í-Freunde für ein Essen zubereitet hatten für ihn oder dergleichen. Und dass viele Bahá'í zusammengekommen waren oder so zu diesem Anlass, um bei Baha'u'llah zu sein und dass sie dort halt so eine Art Picknick hatten, also sozusagen einen gemeinsamen Austausch und dann eben dementsprechend dann auch eben an dieser gemeinsamen Hospitality Anteil genommen haben, ja. Solche Beispiele gibt es viele. Viele Menschen hatten natürlich auch den Wunsch, Abdu'l-Bahá einzuladen und es gibt viele interessante Geschichten, wie Abdu'l-Bahá selber Gast bei bestimmten Menschen war, Bahá'í wie nicht Bahá'í und so weiter. Kennt vielleicht auch die Geschichte, muss ich jetzt gar nicht im Detail erwähnen, aber kennt die Geschichte auch, dass eine Dame auch Abdu'l-Bahá eingeladen hat. Ihr kennt die Geschichte, gell? Ich mal sehr kurz noch. Eingeladen hat und den ganzen Tag am Kochen war, aber dann war das Essen am Ende nicht so gut tatsächlich, also nicht so qualitativ herausragend gut gekocht. Und dann hatte sie sich so geschämt und dann zu Abdu'l-Bahá gesagt, zum Meister, dass sie sich sehr, kennt die Geschichte, oder? Dass sie sich sehr schämt, weil sie hat eigentlich. Sie wollte sich wirklich Mühe geben für Abdu'l-Bahá und hatte den ganzen Tag in der Küche beim Kochen auch gebetet. Und das hat Abdu'l-Bahá gesagt, dass sie vielleicht beim nächsten Mal anstatt ein Gebetsbuch tatsächlich ein Kochbuch lesen sollte, wenn sie in der Küche ist. Ja. Also das ist solche ähnliche Sachen halt. Ja, und im Endeffekt, wir kennen auch diese Geschichte, dass die Dame viele Honorationen aus ihrer Stadt eingeladen hatte und wollte, dass Abdu'l-Bahá dann mit ihnen über den Glauben spricht. Und dann hatte Abdu'l-Bahá aber sehr alltägliche Geschichten aus der Zeit im Gefängnis und auch andere moralische Schlussfolgerungen aus diesen Geschichten gezogen. Und die Dame war erst darauf erpicht, dass es ein direkter Austausch über den Glauben per se wird. Aber dann hatte sie gemerkt, die Art und Weise, wie Abdu'l-Bahá eben mit dem die Gäste unterhielt, entertainte mit seinen Geschichten, aber auch gleichzeitig ihm dann moralische, geistig wirksame Prinzipien teilte, dass das eben auch in sich selbst eine sehr, sehr, sehr fesselnde Darstellung eben von Glaubenswahrheit und vom Glauben war und dergleichen. Und solche und ähnliche Beispiele gibt es halt sehr viele. Der letzte Satz hier in diesem Abschnitt, welcher besagt, dass dies der Tag ist, an dem Gottes weise Befehle allesamt erläutert wurden, ist ein Bezug auf die Erfüllung aller vorangegangenen prophetischen Sendungen, welche verheißen hatten oder verhießen, dass die Erklärung, Deutung und Erläuterung aller Weisheit künftig erschlossen werde. Ja? Anders als so in den vergangenen Zeitaltern, an denen der Mensch aufgrund der geistigen Unmündigkeit nur die Form der Gesetze erfuhr, also er sollte die Form der Gesetze ausführen, an die er sich ihm zu halten hatte, zu seinem eigenen Schutz, ist nunmehr das reife Zeitalter angebrochen, in der die innere Bedeutung, die Absicht und die Weisheit der göttlichen Verfügungen der Menschen verständlich gemacht werden. Im Tablet an Ahmad offenbart Baha'u'llah dann in diesem Sinne, dass durch ihn Wahrheit vom Irrtum geschieden und die Weisheit eines jeden Gebotes geprüft ward. Das ist also eigentlich eine ganz klare Aussage, die auf die Erfüllung der vorangegangenen prophetischen Sendungen abzielt und zugleich darauf hinweist, dass mit Baha'u'llah das reife Zeitalter, also das Zeitalter der Erläuterung, der Entschlüsselung angebrochen ist. Und in diesem Sinne, wegen diesem Satz, kommt dann auch nahtlos der nächste Abschnitt, in dem Baha'u'llah von dem Geheimnis der großen Umkehr spricht, worüber wir dann wahrscheinlich dann in der nächsten Session sprechen werden, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Soweit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und Geduld. Wenn es noch Gedanken oder Anregungen gibt, können wir die gerne teilen. Ich meine, wir haben noch 20 Minuten, aber ich meine, wenn wir jetzt noch einen Abschnitt machen, wird es einfach vielleicht zu viel Information, dachte ich jetzt einfach mal. Und ansonsten, ja, können die Freunde vielleicht noch Gedanken teilen zu dem, was wir heute gehört haben und gelesen haben.
Na, ich finde es toll, dass du früher aufhörst. Dann kann ich noch ein bisschen Opium suchen bei mir. Scherz aus Österreich.
Ja. Ich kann irgendwie gar nichts sagen oder so, weil ich bin so voll mit den Gedanken und mit dem Reden. Ich finde da für mich selbst nie Worte.
Ja, es ist sehr süß von dir, Erika, dass du das sagst. Ich meine, im Endeffekt, ja, also die Vertiefung soll ja darauf abzielen, dass wir alle dann natürlich bis zur nächsten Session auch dann immer noch ein paar Gedankengänge nochmal Revue passieren lassen für uns. Und im Endeffekt, ja, ist es ja auch, soll es eine Gedankenstütze sein, nochmal für das persönliche Lesen, das persönliche Einkehren, die persönliche Kontemplation und so weiter. Und vielleicht ergibt sich dann vieles auch noch in den nächsten Tagen oder so für einen. Ich meine, solange sich das ja nicht auch in unserer Lebenspraxis ausdrückt, ist das ja eh nur noch die Oberfläche, ja? Also die Vertiefung fängt dann wirklich dort an, wo unsere Vertiefung eigentlich dann um 21 Uhr sonntags immer aufhört, ja? Und wenn es dann darum geht, zu überlegen, wie bei Rui 1, wenn wir dann erstmal, wir reden ja dann über den Sinn der Worte, das ist so Leseverständnis 1, dann ist Leseverständnis 2, was bedeutet das dann für den Einzelnen? Und dann Leseverständnis 3, wie würden wir das übertragen eben auf ähnliche gesellschaftlich relevante Situationen, ja. Und das ist dann halt die Aufgabe, die uns dann obliegt, nachdem wir halt dann hier die Vertiefung gemeinsam gemacht haben. Und vielleicht kann man jetzt im Augenblick noch nicht viel dazu sagen unter Umständen, aber das ist dann die Aufgabe, die uns dann allen auferlegt ist, zu überlegen, wie wir die weiteren Leseverständnisebenen dann erreichen werden und wie das eben Teil unserer Lebensrealität wird. Ich will
Also
an dieser Stelle aber noch die Gelegenheit wahrnehmen, um unseren geliebten Brother aus Österreich, Armin Rehani, auch noch willkommen zu heißen. Ich glaube, du warst tatsächlich auch schon mal bei der Vertiefung dabei, aber jetzt längere Zeit nicht gesehen. Deswegen sehr schön, dass du heute auch dazu gekommen bist und freue ich mich sehr. Ja.
darf ich noch was sagen?
Bitte.
Also für mich ist, glaube ich, diese Mischung aus dem Bab, Baha'u'llah, Abdul Baha, Shoghi Effendi und als letzten in diesem Glied, der uns vermittelt, dem Schahnam, was soll darüber noch als Opium drüber gehen? Also in dieser Kette, vielleicht bist du auch nur ein Staubkörnchen in dieser einzigartigen Kette, aber du bist ein Körnchen und du hältst diese Kette für uns in Verbundenheit und nährst sie mit Essenz, mit gewaltigen Vernetzungen. Und bist so ein Übersetzer, der da wirklich mit dieser Substanz in einer Art und Weise berauscht, dass es mich immer wieder umhaut. Danke.
Ich will auch noch was sagen. Ich bin durch diese Vorträge oder so, bin ich wie in ein zweites Maß in der Bahá'í-Religion eingetreten. Ich hatte eine Grundlage, 40 Jahre gelebt, und jetzt höre ich das und ich bin nicht mehr diejenige von früher. Ich bin das nicht mehr. Und ich bin so erstaunt und so überglücklich, kann ich euch gar nicht sagen. Wirklich. Ja, danke schön.
Jetzt darf ich mich auch noch kurz anschließen, wenn es erlaubt ist. Erstens einmal freue ich mich, dass ich wieder mal dabei sein darf. Der Emma hat vorher kurz den Anstoß gegeben und es tut mir jetzt, muss ich sagen, wahnsinnig leid, dass ich nicht jedes Mal dabei bin, weil, wie jetzt auch die anderen Teilnehmer schon gesagt haben, das so eine Bereicherung ist, dass man andere Dinge eigentlich zweitrangig sehen sollte, wenn es um die Vertiefung in der Sache geht. Und du machst das so hervorragend und so einfach großartig. Und es sind so viele neue Erkenntnisse da. Und wie die Erika auch gesagt hat, man fühlt sich einfach bestätigt in dem Glauben, in dem wir sind. Und die Liebe wächst weiter natürlich zu Baha'u'lláh, zu seinen Lehren. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Marketing betreiben, von Österreich aus und auch von Deutschland, dass da mehr Leute wieder teilnehmen. Ich denke auch da zum Beispiel an viele, viele Freunde, die, glaube ich, das sehr schätzen würden. Und ich werde jetzt mal versuchen, wieder in Österreich ein bisschen Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es diese schöne Vertiefung gibt. Eine kleine Frage hätte ich noch, wahrscheinlich sehr unprofessionell und auch nicht würdige Frage, weil ihr das schon erörtert habt, aber ist das Ketave Akdas praktisch die Reihenfolge der Gesetze, folgt ihr einer bestimmten Logik? Oder wie kann man es, wie kann man den Zusammenhang jetzt nochmal, wenn du es nur kurz zusammenfasst, beschreiben, wie es entstanden ist? Weil vielleicht auch nochmal, in welcher Zeitspanne das Ketave Akdas entstanden ist. Genau.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, geschätzte Freunde, für eure liebevolle Ermutigung und wirklich für die sehr, 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 sehr ja, liebevollen Worte von euch allen, die mir natürlich sehr viel bedeuten, die mir natürlich sehr viel bedeuten, aber man muss natürlich, das hat auch jetzt gar nichts auch was mit Bescheidenheit oder dergleichen zu tun, also fern davon, aber muss man natürlich festhalten, dass das auch wirklich, ja, mir gar nicht, also dass ich dem auch gar nicht gerecht bin oder so, das wollte ich nochmal hervorheben für alle Freunde, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, aber das ist sehr nett von euch, Dankeschön, Freunde, das ist, weiß ich sehr zu schätzen. Aber ja, es freut mich natürlich sehr zu hören, dass wir alle gemeinsam eben des Vorrechts teilhaftig werden, uns immer mehr mit den Worten Baha'u'llahs auseinanderzusetzen, die man ja niemals auch oft genug gelesen haben kann. Und ich habe das schon einmal gesagt, ich will das an dieser Stelle nochmal sagen. Also der größte Ausdruck der Liebe und der Freundschaft von euch, die ihr wirklich meine Freunde seid, mir gegenüber ist ja, dass ich überhaupt dieses Vorrecht wahrnehmen darf, mit euch über die Worte Baha'u'llahs zu sprechen, die mit euch, also mit euch gemeinsam die Worte Baha'u'llahs zu vertiefen, also einen größeren Ausdruck von Liebe und Freundschaft, kann es gar nicht geben, dass man sich in diesem, ja, in dieser Absicht eben geeint fühlt, dass wir uns eben mit den Lehren Baha'u'llahs näher auseinandersetzen, mit der Person Baha'u'llahs und eben, dass wir die Gelegenheit haben, Woche für Woche auch Baha'u'llah zu unserem gemeinsamen Gegenstand der Liebe zu machen, ja. Und jetzt zur Frage von Armin, die ist sehr wichtig. Also wir hatten schon mal darüber gesprochen, ausführlicher, an dieser Stelle vielleicht noch mal ein bisschen bündiger. Es gibt eine ganz klare Hermeneutik, in der Baha'u'llah den Ketave Akdas offenbart hat. Zunächst einmal Ketave Akdas 1873 offenbart, was ja schon ungefähr die Hälfte, also tatsächlich von der Sendung Baha'u'llahs ist, die ja 1852 ja beginnt mit seiner Berufung im Siyah-Chal, ja. Das aktive Wirken natürlich dann 53 und Baha'u'llah aus dem Siyah-Chal dann auch entlassen ist und dann halt eben auch mit seiner Verbannung in den Bagdad, nach Bagdad, aber eigentlich 1852 bis 92 ist die Offenbarungsdauer Baha'u'llahs, wie uns bewusst ist. Und in der Mitte von seiner Sendung offenbart er den Ketabach das, was in sich schon einen Grund hat, nämlich Baha'u'llahs Sendung folgt der Logik von dem, was ich im größten Namen vorher dargestellt habe. Es gibt einmal die Einheit Gottes, die oberste Linie, die sozusagen für das Prinzip der Mystik Zeugnis ablegt. Dann gibt es also alles, was man so empfinden muss, wahrnehmen muss. Die Einheit der Manifestation ist etwas, was du rational verstehen musst, ja. Das heißt, dass eine Person in Raum und Zeit Was außer von Raum und Zeit ist, kannst du sowieso bei Ratio nicht verstehen. Was in Raum und Zeit beansprucht, Gott zu sein, das musst du jetzt auch logisch nachvollziehen können. Da reicht es nicht zu sagen, ich glaube einfach, dass es stimmt. Ich glaube, dass Jesus von Gott war. Ich glaube, dass Baha'u'llah irgendwie von Gott war, aber habe keine Begründung dafür. Das muss man irgendwie versuchen, für sich nachzuvollziehen. Da ist die Ratio der Adressat, ja? Und also der Verstand. Dann die unterste Linie, Einheit der Menschheit, da ist das, die Hand der Adressat, also das Handeln, ja? Die Senkrechte im größten Namen sagt, dass Fühlen, Denken und Handeln in einer Kohärenz stehen müssen. Weil der größte Name letzten Endes den Namen Baha'u'llah ja wiedergibt mit dem B und dem H, sagt das eigentlich aus, dass die Identität eines Anhängers von Baha ein Mensch ist, dessen Denken, Handeln und Empfinden kohärent sind. Das ist übrigens auch der Schlüssel, um die vier Täler zu verstehen, wo die drei Täler Handeln, Denken und Fühlen sind und das letzte Teil die Vereinigung, die Synergie von allen drei Stufen. Ja? Das ist ein Baha'i-Leben, alle drei Aspekte. Das sachliche Beraten und das intellektuelle Auseinandersetzen mit der Welt des Seins. Beratungsprinzip auch wichtig mit der Ratio. Da sind keine Gefühle, das ist Ratio. Dann aber das Empfinden von mystischer Wahrheit, die Motivation, Intention, könnten wir sagen, sind Schlagworte, die da eine Rolle spielen. Dann zum Beispiel das Handeln und der Dienst ist da ein Schlagwort, ja. Das Befolgen der Gebote, das ist dann wieder alles diese andere Dimension. Die Senkrechte besagt, ein Baha'i ist eben die Harmonie von allen drei Aspekten. Die Sendung Baha'u'llahs durchläuft historisch, Armin, auch diese drei Aspekte. Am Anfang seiner Sendung, wohlgemerkt, offenbart Baha'u'llah gar keine Gesetze, Armin. Er legt nur die mystische Haltung dar, was es heißt, mit der Wahrheit in Interaktion zu treten. Genauso wie der erste Absatz des Kitab das von der Anerkennung der Manifestation spricht und die ersten fünf Absätze danach gar kein Gesetz darlegen, sondern die Haltung bei der Umsetzung der Gesetze und welche bedingungslose Unterwerfung von dir abverlangt wird, wenn du dich erstmal der objektiven Quelle der Wahrheit zugewandt hast. Wenn du die objektive Wahrheit kennst, dann ist alles, was dann kommt, es folgt einer Logik. Und zwar, dass die objektive Wahrheit tun kann, was sie will. Dass sie besser weiß, was richtig ist. Weil sie der Urheber der Urheber ist für diesen Bauplan in der Welt des Seins und für meine Wirklichkeit. Wenn das nicht geklärt ist, ob sie Objektivität ist, dann sind wir in einer subjektiven Dichotomie. Kann mal richtig sein, kann mal falsch sein. Das ist das, wie andere Leute so Christentum behandeln. Ja, ich folge Christus, aber ich muss nicht die Gesetze der Bibel befolgen oder so. Als ob das jetzt mir obliegt, das zu entscheiden. Wenn er doch die objektive Wahrheit ist, dann ist alles, was er sagt, wahr. Und dann ist das dieses Prinzip von er tut, was er will und bestimmt, was ihm beliebt. Das liegt also Baha'u'llah da. Dann die Motivation dahinter, die Liebe und so weiter. Das erklärt er alles. Warum überhaupt Gesetze und Gebote in Absatz 2? Zum Schutze der Gesellschaft, zum Schutze des Einzelnen. Die Würde deiner Bestimmung und dann die Wohlfahrt der Gesellschaft. All diese Aspekte sind da drinnen. Und das geht damit einher, dass in der ersten Phase von Baha'u'llahs Sendung nur mystische Werke offenbart worden sind. Die geistige Befähigung, die Größe dieses Tages zu begreifen. Überhaupt sich mit der Objektivität zuzuwenden. Dann folgt der rationale Diskurs. Baha'u'llah, also das eine wird nicht ausgeschlossen, die Mystik bleibt. Und da kommt als Ergänzung Kitab-i-Iran. Kitab-i-Iran legt jetzt dar, wieso diese objektive Quelle der Wahrheit wirklich wahr ist. Und jetzt wird das auf die Manifestation bezogen. Baha'u'llah hält ja seinen eigenen Anspruch noch verborgen, spricht über die früheren Manifestationen und bereitet damit den Weg, damit die Menschheit auch erkennen kann, warum er in der Folge der vorangegangenen Offenbarer der Offenbarer für dieses Zeitalter ist. Jetzt wird die Ratio zum Adressaten. Und davor in der mystischen Phase gibt es natürlich sehr berühmte Werke, berühmteste sieben Täler, aber es gibt auch noch andere. Aber dann hier der Kitab-i-Iran beispielsweise, nenne ich jetzt mal. Dann, das ist diese Ära der Apologetik. Baha'u'llah also macht Wahrheit zu, sagt uns eigentlich, dass die Wahrheit in der Arena der Vernunft, Amin, bestehen muss. Sonst ist sie nicht die Wahrheit. Also, der Anspruch auf Wahrheit, die Mystik, kommt jetzt in die Arena der Vernunft und wird dann weitergeleitet in das gesellschaftliche Handeln. Dann in dieser Phase 1867 und fortfolgend dann die größte Phase seiner Sendung, kommt die Phase, in der Baha'u'llah Gesetze offenbart. Man kann dazu sagen, es ist die legislative Phase von Baha'u'llah Sendung. Die Mystik, die Apologetik, die Legislatur. Und alle drei Aspekte bleiben immer, aber es wird jetzt ergänzt. Und interessanterweise, surprise, surprise, erst in dieser dritten Phase spricht Baha'u'llah vom Prinzip neue Weltordnung. Dieses Wort kommt, der Terminus kommt gar nicht vor in den anderen beiden Phasen. Jetzt spricht Baha'u'llah von Hand der Sache Gottes. Jetzt spricht Baha'u'llah beispielsweise vom Wort Bund und bezieht es auf eine Nachfolgerschaft in Form von Abdu'l-Bahá als Ausleger seiner Schriften. Diese Prinzipien, diese Termini gibt es in der frühen Sendung, Phase seiner Sendung nicht, weil seine eigene Sendung in der Eigenständigkeit und in der Tragweite, was sie ist und was sie will, noch gar nicht verstanden worden werden konnte. Aber die Zen schreiben an die Könige, die kommen nicht direkt nach Siyachal, die kommen, nachdem ein kulminativer Punkt der Vorbereitung erreicht ist. Und damit erschließt er dann die dritte Phase seiner Sendung. Und in dieser dritten Phase, Hälfte seiner Sendung, insgesamt seiner Amtszeit, kommt dann der Ketaba Ardas, der dann alles andere dann nochmal in eine Gussform gießt, was in der dritten Phase noch kommen sollte. Und ergo kommen nach dem Ketabach, dass auch Werke wie Eshrarat, Tarazat, Tajaliyat, alles Werke, die weiterführen, das Prinzip der neuen Weltordnung beschreiben und elaborieren, ja. Damit sehen wir also, dass Baha'u'llah Sendung diesen drei Aspekten folgt und ein Brief an den Sohn des Wolfes. Und deswegen ist es so spannend. Es ist nicht das letzte Werk Baha'u'llahs im wahrsten Sinne des Wortes, weil er danach noch einzelne Briefe zum Trost an Gläubige geschrieben hat. Aber das ist das größte, das letzte große Werk Baha'u'llahs, ja, das letzte bedeutungsschwere Werk Baha'u'llahs. Und in diesem Brief an den Sohn des Wolfes führt Baha'u'llah alle drei Aspekte seiner Sendung nochmal zusammen. Die Mystik, die Apologetik und den legislativen Aspekt, indem er seine ganze Sendung nochmal historisch Revue passieren lässt, also der apologetische Aspekt ist, dass der Adressat ein Feind seiner Sache ist. Das Mystische kommt davor in Form des Wortes Gottes, das also dort darlegt, und dann halt eben der legislativ neue Aspekt sozusagen seiner Sendung, der die Welt erbauen soll, ist dann alles dann natürlich dann nochmal zusammengefasst in dem Brief an den Sohn des Wolfes, was ja nicht zuletzt auch nochmal eigentlich eine Bibliothek seiner gesamten Schriften ist, ein Archiv, wo er seine eigenen Schriften nochmal zitiert. Und er sagt selber auch im Brief an den Sohn des Wolfes: Manchmal sprachen wir in der Sprache des Mystikers, manchmal des Gesetzgebers und manchmal brachten wir rationale Beweise. Aber unsere Absicht war immer dieselbe, sagt er, und zwar die Herzen der Menschenkinder zu vereinen. Ja? Das heißt, obgleich Baha'u'llah in verschiedenen Arten, je nach Phase seiner Sendung und je nach Adressat sprach, war dein Ziel immer das gleiche: den Menschen zur besten Version seiner selbst zu machen. Und die beste Version von jedem Menschen ist ein Mensch, der die Ursache dafür ist, dass seine Mitmenschen durch ihn bereichert werden. Und das ist im Endeffekt das ganze Ziel von Offenbarung. Religion ist also kein Selbstzweck, sondern ist ein Werkzeug zu einem Zweck. Und dieser Zweck ist, dass du und ich besser werden, als wir es bisher in unserer Biografie gewesen sind. Und der Ketabach, das also folgt dieser Logik selbst auch nochmal. Deswegen ist er die Charta der neuen Weltordnung. Der gesamte Ketabach, das ist eigentlich nochmal die gesamte Bahá'í-Offenbarung in einer komprimierten Fassung. Und deswegen ist es das wichtigste Werk. Es ist die komprimierte Bahá'í-Offenbarung. Alles, was vorher war, alles, was später noch kommt, deswegen in der Mitte offenbart und fasst das alles nochmal zusammen. Und zwar der Ketabach, das basically folgt dieser Logik. Es fängt an mit der Anerkennung. Und es mündet bei einem Absatz, den nehme ich jetzt schon vorweg, weil das ja Amins Frage war. Der letzte Absatz des Ketabach, das ist: Wer Drogen nimmt, ist nicht von mir. Das ist dieser Leysa-Meni-Vers von Baha'u'llah, ja, ist Leysa-Mena, wo er sagt, wer sozusagen Drogen nimmt, gehört nicht zum Volk Bahá'ís. Also du kannst dich dann immer noch Bahá'í nennen, aber Baha'u'llah sagt, du gehörst nicht mehr dazu. Ja? Das heißt, im Endeffekt, warum endet der Ketabach das plötzlich mit diesem Vers, dass Opium verboten ist? Und warum fängt es an mit der Anerkennung? Wo ist da der rote Faden? Den roten Faden haben wir immer mal wieder erläutert und werden wir nochmal weiter erläutern zwischen den Versen. Aber hier nur den ersten und letzten Vers nochmal zu begreifen. Der erste Vers sagt, die Anerkennung der Manifestation ist der Grund, warum du überhaupt erschaffen worden bist in Raum und Zeit. Warum Gott, der dich aus Liebe erschaffen hat, aus Bedingungslosigkeit, damit du so wärst wie er, warum er dich überhaupt in Raum und Zeit erschaffen hat, wo du einen Willen hast, damit du diesen Willen überhaupt ausdrücken kannst, dich für oder gegen die Liebe Gottes zu entscheiden hast. Dass du überhaupt in der Summe deines Lebens, wie Abdu'l-Bahá das Leben zusammenfasst, er sagt ja, die Summe des Lebens ist das Leben ist die Summe der Entscheidungen, die wir treffen. Und damit wir mehr richtige als falsche Entscheidungen treffen, brauchen wir eigentlich einen Mittler zwischen Wahrheit und Irrtum. Und das ist dann eben die Manifestation Gottes. Also im Endeffekt brauchst du die Anerkennung, damit du deinen Lebenszweck erfüllen kannst. Deswegen sagt er auch ganz klar, du kannst alle guten Taten tun, ohne die Anerkennung bedeutet es nichts. Weil es nämlich nicht aus dem rechten Bewusstsein gekommen ist. Und die Anerkennung braucht also einen Verstand als Sitz der Möglichkeit. Der letzte Absatz des Ketabach, das sagt, wenn du Drogen nimmst, gehörst du nicht zu mir. Weil ein Mensch, der seinen Verstand zerstört, kann gar nicht die erste Pflicht erfüllen, die Manifestation Gottes anzunehmen. Und deswegen ist das der letzte Vers im Ketabach, das und der Anerkennungsvers der erste. Die Pflicht ist die Anerkennung. Alles, was danach im Ketabach, das kommt, Amin, ist eine Schlussfolgerung von der Anerkennung der Manifestation. Und der Ketabach, das endet dann mit dem strengsten Verbot und auch der Absage, dass man zum Volk Bahá'ís gehört, wenn man, jetzt lassen wir das Wort Opium mal weg, wenn man irgendwas macht, was einen Menschen bewusst des Verstandes beraubt, Wie kannst du dann überhaupt deine Pflicht gegenüber der Anerkennung erfüllen? Wenn du das nicht tust und das selbst mutwillig tust, dann kannst du auch nicht zum auserwählten Volk Gottes gehören. Und ergo ist das der letzte Vers. Der erste Vers ist, wie du zum Volk Gottes gehörst. Der letzte Vers, wie du dich eben dessen berauben würdest, weil alles dazwischen ja die Erklärung dessen ist, was mit der Anerkennung einhergeht. Es ist eine Elaboration der Anerkennung. Der erste Vers steht da, alles andere ist eine Erklärung dessen, was die Anerkennung bedeutet und was sie abverlangt. Und so ist der Ketabach das in der Kürze aufgebaut. Ja, vielen Dank, geschätzte Freunde, für eure Geduld, für eure ja, sehr liebevolle Ermutigung. Und ich hoffe, dass wir uns dann sehr bald wiedersehen. Nächste Woche sage ich dann nochmal Bescheid, weil ihr jetzt wisst ihr, derzeit ist es ein bisschen immer mit diesen Schichten und so, also gebunden daran an die Arbeitszeiten. Aber ich sage euch Bescheid. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche sehen, spätestens in 2 Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch ja, sehr viel Liebe, sende euch viel Liebe und ja, vielen Dank, dass ihr seit 2 Jahren so eifrig jeden Sonntag erscheint. Ja, bis bald dann. Bis
Herzlichen
nächste Woche.
Dank euch allen und dir besonders.
Vielen Dank, vielen Dank.
Danke. Allah.